Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Enjoy Your Bike mit einem Gast, heute Isabel Riffel von Komoot bei uns.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, wird sehr, sehr spannendes Thema heute, glaube ich. Neben mir natürlich Dan Miesen, wie immer, und ich bin Ingo Quendler. Ja, das Thema ja heute ausschließlich Komoot. Und ja, Dan und ich, wir haben das jetzt vor der Sendung nochmal rausgefunden, dass ich ja eher bei Komoot angemeldet war als Dan.
Was nicht stimmt, aber Ingo erzählt so.
Was nicht stimmt, 2014 zu 2015.
Ja, aber ich kam das erste Mal mit einer Wanderung auf dich zu, das klären wir gleich nochmal. Aber jetzt fangen wir erstmal an.
Du suchst nochmal die alte E-Mail-Adresse raus und dann checken wir das.
Du hast das mit einer anderen E-Mail, er war angeblich mit einer anderen E-Mail-Adresse schon vorher. Das kann er jetzt aber nicht beweisen. So lange bin ich derjenige, der zuerst Komoot entdeckt hat. Nein, wir wissen es nicht ganz genau. Es wird wahrscheinlich, ich weiß, dass wir damals Touren gemacht haben und dass Dan viel mit Garmin rumgeplant hat, damit wir also überhaupt das Thema Streckenplanung schon benutzt haben und wir dann irgendwann Komoot entdeckt haben, wo das alles ein bisschen einfacher ging. Und ich bin mir gar nicht sicher, wer wem das gezeigt hat. Es kann auch sein, dass ich da irgendwann mit ankam und gesagt habe, guck mal hier, das geht so schön einfach.
Wir kommen in einem späteren Verlauf dazu.
Naja, und ihr kennt unsere Videos, ihr kennt unsere Wahoo-Videos, Garmin-Videos, wo wir euch erklären, wie Komoot funktioniert. Und wir haben ein Video, was Dan gemacht hat, jetzt mittlerweile, weiß ich nicht gar nicht, hab ich das hier reingeschrieben? Hast du das schon gelesen?
Also 160.000 Klicks.
160.000 Klicks.
Für ein Video, was ich zur Not gemacht habe, weil unser Service sich beschwert hat.
Ja, also Dan hat ein Video Komoot für Anfänger gemacht. Ich glaube, das ist jetzt auch immer noch relativ aktuell. Ich glaube, da sind Funktionen zwar hinzugekommen, aber das kriegt heute immer noch ein paar nette Daumen hoch und Kommentare und wird viel geklickt.
Nicht aufwendiges Video.
Ja, umso mehr freuen wir uns, dass wir dich jetzt hier zu Gast haben. Wie ist es dazu gekommen eigentlich? Du hast das...
Ja, also ich habe den Kontakt über Raphael von dem Orbit 360 bekommen. Der hat mal eine E-Mail geschrieben. Kennst du eigentlich Isabel von Komoot? Ich sage, nee, kenne ich nicht. Ich sage, ja, ihr müsst euch doch mal kennenlernen. Ich sage, ja, okay. Sie kann mich ja auch anrufen oder mir E-Mail schreiben, aber du kanntest mich ja auch nicht.
Ich kannte dich auch nicht. Ich muss sagen, ich hatte deine Videos aber schon Ewigkeiten vorher entdeckt, weil die super nützlich waren, weil ich natürlich auch mal viele Fragen bekomme. Und dann habe ich irgendwann dein anfängertaugliches Komoot-Video gefunden und habe das tatsächlich immer mal wieder dem einen oder anderen Nutzer geschickt und gesagt, guck doch einfach mal da rein. Und habe mir oft genug gedacht, ich muss mich eigentlich mal melden bei den Jungs. Und da hat man, wie es ist, dann doch irgendwie viel zu tun. Und als der Raphael dann sagte, hier ist der Kontakt vom Dan, ihr zwei müsst mal sprechen.
Also das nennt man ja Wingman, dass man zusammengebracht ja. wird.
Genau. Nee, freuen wir uns sehr. Und wir bombardieren dich jetzt hier mit ganz, ganz vielen Fragen, die wir so uns ausgedacht haben für diese Sendung. Und was du nicht beantworten willst, beantwortest du nicht. Aber ich hoffe, dass das meiste wirst du wahrscheinlich wissen. Und bevor wir überhaupt anfangen, was natürlich auch super interessant ist, wer sitzt jetzt hier bei uns? Jetzt wissen wir, du bist arbeitest bei Komoot. Wir verraten noch nicht, was du dort machst. Das frage ich dich nämlich jetzt, wie du einfach zu Komoot gekommen bist. Hast du dich da einfach beworben und was ist dein Job oder mit welchem Hintergrund bist du zu Komoot gegangen?
Ich hab mich tatsächlich einfach beworben. Es gab eine Stellenausschreibung als Community Managerin und ist eine ganz interessante Frage, weil jeder fragt sich immer, was ist ein Community Manager, was macht er eigentlich? Ich kümmere mich um alles von Event-Kooperationen und Partnerschaften bis hin zu der Betreuung oder auch Auswahl und Zusammenarbeit mit unseren Markenbotschaftern, also zum Beispiel einem Jonas Deichmann, der gerade seinen Triathlon um die Welt macht, oder dem Paul Voss, der ehemaliger Profiradfahrer ist, oder die Johanna Jahnke in Hamburg, die unter anderem auch einen Podcast macht. Genau, bin damit eigentlich im Marketingbereich tätig und letztendlich ist meine Aufgabe eigentlich, Komoot in der Fahrrad-Community bekannt zu machen, aber eben auch mit der Community zusammenzuarbeiten und eigentlich eben auch die Community auf Komoot zu stärken, letztendlich. Also alles, okay, was mit dem Thema Community zu tun hat, das landet irgendwann bei mir. Wie bin ich da hingekommen? Ich fahre selber noch gar nicht ewig Fahrrad. Ich glaube, vor 4 Jahren habe ich das erste Mal auf einem Rennrad gesessen. Aus dem gleichen Grund, den viele kennen, das Knie hat beim Laufen wehgetan.
Okay.
Und dann wird es irgendwann das Fahrrad. Und dann habe ich gemerkt, da fühle ich mich sowieso viel wohler drauf. Und dann kam so eins zum anderen. Ich habe vorher vom Laufen, hatte ich immer so eine alte Sportuhr. Damals hatten die alle auch noch gar keine Karten, sondern meine konnte einfach nur schwarze Linien.
Mhm.
Dann habe ich mir immer aus irgendeiner App GPX-Files runtergeladen und habe die da drauf hochsynchronisiert. Und dann habe ich tatsächlich mit einer Socke diese Uhr an meinem Lenker gehabt und bin immer diese Dinger nachgefahren und habe mich ständig verfahren. bis dann irgendwann ein guter Freund von mir oder ein alter Kletterfreund von mir sagte, naja, kauf dir doch mal so einen Wahoo und lad dir Komoot runter. Und dann war ich hin und weg.
Okay.
Genau, und habe dann paar Jahre mit dem Radfahren verbracht und selber auch immer ganz fleißig meine Touren auf Komoot geplant. Und dann gab es irgendwann diese Stellenausschreibung. Und ich war vorher schon im Marketingbereich tätig, habe vorher PR und Sports Marketing gemacht, also auch alles an Medienzusammenarbeiten und Athletenkooperationen etc. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das spricht mich an und das passt doch gut. Und das fand Komoot genauso. Und jetzt bin ich seit November 2019 bei Komoot.
Okay, cool. Und wie muss man sich den Job vorstellen? Also das heißt, es geht ja hauptsächlich, wenn man jetzt das neumodische Wort Community nimmt, einfach um Menschen, die sich vernetzen wahrscheinlich, ne? Und mit euch als Tool oder als Plattform, bisschen Social Media mäßig ist es ja dann auch, sich einfach miteinander vernetzen. Hast du jetzt so einen Schreibtischjob und du bist natürlich auch direkt in die Pandemie reingerutscht, ne? Das heißt, hast angefangen und hast du deine Kollegen überhaupt kennengelernt? Wie ist das gelaufen?
Genau, die Pandemie, die kam natürlich kurz nach Start und die hat den Job auch sehr verändert. Eigentlich, wenn man sich vorher das durchgelesen hat, was ich so mache, eigentlich bin ich jedes Wochenende auf irgendeinem Event, bin dort natürlich vor Ort, connecte mit den Leuten. Das hat im letzten Jahr sehr wenig stattgefunden. Wir haben da natürlich unglaublich schöne alternative Konzepte gefunden. Ich glaube, da steigen wir auch später noch ein bisschen rein ein. Hat den Joballtag aber natürlich doch sehr geändert. Meine Kollegen konnte ich glücklicherweise vorher kennenlernen. In einem Onboarding, ich war dazu in Berlin und Amsterdam, weil wir zwar ein Head Office in Potsdam haben, weil aber die ganze Firma schon seit Jahren remote im Homeoffice arbeitet, also gar nicht erst seit Corona. Das heißt, das war für uns gar keine so große Umstellung.
Krass,
das kannten wir alle schon. War aber deswegen eben bei meinem Chef in Amsterdam. Mittlerweile wohnt er gar nicht mehr da, sondern in Girona. Und dann ein paar Tage in Berlin, weil dort einige Kollegen sitzen. Und hatte das Glück, dass im Januar auch noch eins unserer bekannten legendären Komoot-Gatherings stattgefunden hat, kurz vor der Pandemie. Wir treffen uns, weil wir uns sonst ja nur über Zoom sehen.
Also Mitarbeiter-Gatherings.
Genau, Mitarbeiter-Gatherings, die machen wir dreimal im Jahr normalerweise, wo dann wirklich das ganze Team zusammenkommt. Man sieht sich Tag für Tag über Zoom und das funktioniert zum Arbeiten natürlich gut, aber so der persönliche Austausch, das ist uns natürlich auch super wichtig und gemeinsam Sport machen und Abenteuer erleben und sich kennenlernen. Deshalb haben wir normalerweise dreimal im Jahr eine Woche, wo wir zusammenkommen. Das ist immer irgendwo anders. Das war schon im Kleinsalzertal, das war schon in Marokko, das war schon in Italien irgendwo. Genau, das wird jetzt hoffentlich in Zukunft auch wieder stattfinden können, die letzten 1,5 Jahre leider nicht. Aber unser beruflicher Alltag jetzt mit Homeoffice und Zoom, das hat sich gar nicht so sehr verändert.
Okay.
Ist ja auch interessant für viele andere Firmen, die jetzt viel mehr Homeoffice-Mitarbeiter haben, dass die da natürlich auch aufpassen müssen, dass die nicht vereinsamen zu Hause.
Total. Ich glaube, da waren wir natürlich vielen einfach einen Schritt voraus. Da mussten sich viele Firmen einfach erstmal damit beschäftigen, wie geht denn das jetzt eigentlich? Wie kriegen wir unsere Server online? Wie kriegen wir unsere ganzen Tools für alle freigeschaltet? Wie stellen wir so viele Laptops verfügbar, dass die Leute von zu Hause arbeiten können? Erstmal so diese Grundlagen aufzubauen, während wir da natürlich schon irgendwie länger uns mit beschäftigen, wie man auch in einem persönlichen Austausch bleibt, obwohl man so weit voneinander wegarbeitet. Da nutzen wir mehr digitale Tools einfach, machen regelmäßige, auch nicht nur Meetings, sondern auch wöchentliche, wir nennen die Donut-Calls, wo man einfach vorher über so einen, Zufallsmechanismus mit irgendeinem anderen Kollegen in der Firma zusammengewürfelt wird, dann kriegst du einfach montags eine Benachrichtigung, hier dein Donut diese Woche, das ist der Christoph und dann solltest du für diese Woche einfach für irgendwann einen halbstündigen Call einstellen mit Christoph, wo du gar nicht über die Arbeit redest, sondern einfach über Gott und die Welt, wie du es in einer normalen Firma halt an der Kaffeemaschine hast, aber einfach, dass das nicht verloren geht.
Und das nennt man Donut Call?
Das ist bei uns ein Donut. Das heißt so, weil in Slack, das ist ein Chat-System sozusagen für Business, kann man das einstellen, dieses Donut, das erstellt diese random Kontakte.
Ah. Ich finde das super.
Und das heißt, euer Team sitzt auch wirklich verteilt in Deutschland. Du kommst, glaube ich, so aus dem Frankfurter Raum irgendwo und beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht mal auf Deutschland reduziert, oder?
Genau, also seit 3 Jahren so. Es ist nicht auf Deutschland reduziert. Der einzige Anspruch ist, dass wir natürlich alle versuchen, in einer ähnlichen Zeitzone zu arbeiten. Wir einfach Kernarbeitszeiten haben zwischen 10 und 3. Die müssen alle online sein, damit wir eben auch Meetings abhalten können. Und ansonsten ist man relativ frei, eben dort zu leben, wo man gerne leben möchte. Und das verteilt sich in erster Linie natürlich über ganz Europa wegen den Zeitzonen. Mhm. Ein paar kleine Ausreißer gibt es. Wenn man jetzt wie ich natürlich eine ganz klare Zuständigkeit hat für einen Markt, also ich bin für den Dachraum, für die deutschsprachigen Länder zuständig, dann macht es natürlich Sinn, auch dort im Markt zu leben. Und gerade wenn man eben viel vor Ort auch zu Events muss, dann wäre es natürlich schwierig, wenn ich jedes Mal aus Tirona anreisen müsste.
Ja, ja.
Auch wenn das natürlich sehr schön ist dort.
Dafür ist Frankfurt auch nicht die schlechteste Gegend, glaube ich, um mal eben schnell quer durch Deutschland hinzufahren. Ne? Wir in Hannover liegen auch nicht so doof. Also wir haben nur München als kleinen Ausreißer, wo man ein bisschen länger hinfährt. Aber ansonsten kommst du auch nach Berlin, Hamburg, sonst wie innerhalb von ein paar Stunden hin.
Ja.
Hannover wird ja auch gerne mal unterschätzt, weil das ist tatsächlich infrastrukturell gar nicht
so
doof.
Das muss auch so bleiben.
Ja, das dürfen wir nicht erzählen.
Das dürfen wir nicht erzählen. Die haben den Deister jetzt schon entdeckt, die Leute.
Ja, das aber reicht schon. Du bist explizit für Fahrrad zuständig. Gibt es jetzt noch einen Kollegen für Wandern oder ist auch noch? Okay.
Richtig. Das speziell aktuell erstmal in den deutschsprachigen Ländern, dass wir da einfach schon aufgeteilt waren von Anfang an zwischen Mountainbike, ich, die alles andere macht an Fahrrad und eine Kollegin, die den Wanderbereich übernimmt. In den kleineren Märkten, jetzt Frankreich, Spanien, Italien, wo wir noch gar nicht so lange aktiv sind, da gab es erstmal einen Community Manager, der sich um alles kümmern muss. Genau, wird aber auch nach und nach ausgebaut.
Habe ich eben was falsch verstanden? Mountainbike ist auch noch abgetrennt?
Mhm. Okay. Weil es also natürlich eine ganz andere Community ist. So dieses ganze Thema, gerade Rennrad, Gravel, das überschneidet sich sehr viel. Mountainbike, das sind gerade wenn es um Community Management geht, da muss man natürlich auch sehr connected sein und da irgendwie drinnen stecken. Mhm. Da macht das natürlich Sinn, jemanden zu haben, der sich da explizit mit beschäftigt.
Ja, du musst die Menschen kennen, ne? Und wissen, wie die ticken und weiß nicht, auch Spaß mit denen haben. Du musst ja Ausfahrten mit denen machen. Was hilft es dir, wenn du da so einen Downhill runterfahren willst und dir die Beine bricht?
Das wollte ich gerade sagen. Also ich stürze mein Gravelrad zwar überall runter und gerne auch mal den Mountainbike-Trail, aber das ist trotzdem nochmal was anderes.
Ja.
Interessant, dass man dafür Mountainbike, ja, okay. Extra Sparte, aber ist ja auch für uns ganz interessant. Würde ich sagen, wir könnten auch nicht viel Content für Downhill-Fahrer auf unserem Channel zur Verfügung stellen.
Nee, das stimmt. Manchmal schimpfen die immer darüber, dass unsere Gravelbikes ja gar nicht, warum man nicht gleich ein Mountainbike kauft. Ja. Ne? Das haben wir manchmal schon.
Naja, was Gravel ist, haben wir auch noch auf unserer Frageliste. Ja. Kommen wir nochmal zu.
Was natürlich auch interessant ist, ist die, für uns zumindest, ist die Gründungsgeschichte von Komoot. 2014 bin ich eingestiegen, da war Komoot wie alt?
4 Jahre.
4 Jahre. Ja. Und war schon brauchbar.
Und war schon brauchbar, genau. 2010 fing es so an und ging dann immer weiter. 2014 war es doch schon recht brauchbar. Wir haben auch rausgefunden, du gehörst schon zu den Nutzern, die einfach eine Zeilenkombination in ihrer URL haben am Ende. Da weiß man dann immer schon, das sind die Nutzer nach 2012. Vor 2012 konnten die Leute noch einen eigenen Namen auswählen.
Okay.
Und wenn man das sieht, dann weiß man immer, okay, das war einer der allerersten.
Ja, cool.
Genau, hat 2010 angefangen um in die Gründungsgeschichte einzusteigen. Also es gibt 6 Gründer, die Komoot zusammen gegründet haben, sind tatsächlich 3 Österreicher aus dem kleinen Walsertal, die aber alle zum Studium oben in Berlin waren. 2 Brüder, der Markus und der Tobias und ihr Freund der Jonas und die hatten so die Idee. Und dann kamen noch 3 weitere Jungs dazu, der Jan, der Christoph und der Daniel. Und die hatten diese Idee und das kam eigentlich aus einer komplett technischen Herausforderung. Die Idee war, also Tobias Maschinenbauer, eigentlich war so die Frage, also Sportler aus dem kleinen Walsertal, die unglaublich gerne wandern und Radfahren gehen und gerne draußen sind, in der Region auch sehr zu empfehlen. Und es gab damals schon die ersten Fahrradnavis oder Navis und die konnten alle von A nach B. die konnten aber nicht unbedingt schön von A nach B. Mhm. Und die Challenge war tatsächlich einfach, schaffen wir es, ein Tool zu entwickeln, was dir erlaubt, eine schöne Route von A nach B zu planen, ob zum Wandern oder eben zum Fahrradfahren. Und damit hat das Ganze angefangen, genau. Und gegründet wurde in Potsdam, da saßen die Jungs damals oben zum Studium. War auch nicht verkehrt, weil es da in der Zeit gerade relativ viel Förderung gab und es leichter war, Investoren zu finden. Und der Hauptsitz, der ist auch immer noch dort, auch wenn wir mittlerweile über die ganze Welt verstreut sind. Aber so hat der Komoot seinen Anfang.
2010.
Genau.
Ja.
Also ich hätte gedacht, es gibt schon länger.
Echt?
Ja.
Nö, das hätte ich habe es auch so. Ich dachte, es war noch jung, als wir angefangen haben damit. Und tatsächlich war das ja einer der Gründe. Wir haben uns vorher mit Garmin und so weiter rumgequält und da Strecken geplant und auch im Deister geplant. Aber da war ja der Vorteil, dass du dich auskanntest. Mhm. Aber da, wo man sich nicht auskannte, war immer das Problem, dass du ja rennradmäßig dann immer irgendwo nicht wusstest, kann ich da jetzt fahren, kann ich nicht fahren. Und ich glaube, das war 2014 schon so. Erstens dieser kleine blaue Punkt, den man so schön verschieben konnte und Komoot hat den Rest automatisch gemacht. Und zweitens, dass man sehen konnte, welchen Untergrund man hat. Ja. Ich glaube, das war damals, in 2014 muss das schon gewesen sein, wo ich völlig begeistert war. Das ist ja geil, man sieht ja, ob das Asphalt ist oder nicht.
Also ich weiß genau, was meine allererste Sache mit Komoot war. Deswegen bin ich mir auch sicher, ich war vorher da, aber ist egal jetzt, geschenkt. Und das war eine Wanderstrecke auf der Insel La Palma einfach als GPX-Track runterzuladen. Und damals gab es noch die Gypsies-Seite, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, die sind verkauft worden. Und da habe ich die Strecke nicht gefunden, aber bei Komoot habe ich sie gefunden. Und dann war ich ganz erstaunt. Also muss das ja fairerweise sagen, ich war viel bei Gypsies unterwegs. Und da gab es die Strecke nicht, aber bei Komoot gab es sie. Ja, habe ich sie von Komoot genommen. Also eine Funktion, die ich heute immer noch sehe, das ist eine ganz wichtige Funktion. Da ist sie, da lade ich sie für mich runter. Also dieses Mopsen von tollen Strecken.
Von tollen Strecken und die eben auch vorher sehen zu können. Also was Ingo gesagt hat, ich habe nicht nur einen Pfeil und dann, ich weiß vielleicht, wie lang der ist und wie viele Höhenmeter, aber mehr auch nicht, sondern ich weiß eben vorher schon relativ genau, was erwartet mich da für einen Untergrund und in welchen Stellen und vielleicht habe ich noch das Glück, da sind Highlights, also Orte von anderen Leuten.
Das gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich es runtergeladen habe, noch nicht.
Noch nicht, mittlerweile gibt es auch das. Und du hast einfach unglaublich viel Information vorher, was dich eigentlich erwartet da draußen.
Aber interessant, wo du Gypsies sagst. Das hab ich ganz vergessen. Das gab es ja früher. Das war ja so eine ganz altbackene Webseite.
Ja, aber ich fand die total super.
Die war der Knaller. Da habe ich auch vor dem Urlaub mir Sachen runtergeladen. Stimmt, das waren so die ersten Gehversuche, sich eine GPX-Datei irgendwo zu holen. Aber spielt denn Gypsies heute überhaupt noch eine Rolle?
Ich glaube, ich verkaufe worden.
All Trails gehören jetzt zu All Trails.
Okay.
Genau.
Weil ich habe das nie, mir ist das nie wieder über den Weg gelaufen und auch überhaupt durch andere Plattformen hat es auch irgendwie ersetzt. Man braucht es gar nicht mehr so.
Also was ich am Rande, und das ist jetzt vielleicht unfair, weil Isabel von Komoot ist, aber trotzdem weiß ich, dass ich habe den Namen gar nicht mehr in Erinnerung, der sich für Gypsies stark gemacht hat. Diese eine Person hat auch echt viel investiert, auch Geld investiert, da kommen wir ja auch noch herzu, diese ganze Sache aufrechtzuerhalten und dann irgendwann gesagt hat, für wen? Also
das war natürlich, ich meine, bei Gypsies wusste man zwar auch, dass es Experten wissen, aber es war natürlich unglaublich schwer, das zu managen, weil, wie du sagst, eine Person, der kann ja nicht die Welt vermessen alleine. Und das ist eigentlich das Schöne jetzt an Komoot, dass wir genau das versuchen, immer mehr zu machen, einfach auch mit dem Expertenwissen aus der Community zu arbeiten. Und wir stellen dafür das Tool, aber die Nutzer, die kreieren am Ende den Content. Wir haben irgendwie noch den Qualitätsmechanismus, aber wir müssen eben nicht die Welt vermessen und alle Touren erstellen, sondern dafür haben wir schlaue Algorithmen und schlaue Nutzer und dann ist das Ganze natürlich auch skalierbar.
Mhm. Na, wir waren jetzt hier bei dieser Urzeit 2010, ja. 2011, 2012, da war das noch so.
Mhm. Ja.
Und jetzt macht man das halt ein bisschen einfacher und das ist ja Teil dieses Podcasts, dass man es sich auch wirklich einfach machen sollte.
Und das war jetzt nicht, dass die sechs Jungs gesagt haben, ich mache da jetzt mal das zum Hobby, wir machen das für uns selber, sondern es war von vornherein gesagt, das muss irgendwann sich rechnen.
Ja, richtig.
Okay. Ja. Und das hat auch geklappt. Wann ist denn so dieser Break-Even gewesen, wo man gemerkt hat, okay, wir können davon leben? Weil sechs Leute von einem Unternehmen erstmal, dass die es hinkriegen, davon leben zu können, ist ja schon nicht so einfach. Wenn so eine One-Man-Geschichte ist ja schon so, wo man sagt, naja, nach einem halben Jahr kriegt man vielleicht mal schon so ein paar Euro rein, wo es funktioniert.
Also es kam tatsächlich leicht. Es gab nicht diesen einen großen Wendepunkt. Und es waren ja erstmal auch Studenten. Die haben das relativ klein sozusagen in der Garage angefangen mit, man kennt es, wie Studenten leben, relativ geringen Kosten. Und dieser Erfolg, der kam tatsächlich nach und nach schleichend. Da kann man schwer jetzt einen konkreten Punkt definieren. Wenn man jetzt wirklich schaut, wo hatten wir das größte Wachstum, ja, dann ist das ganz klar das letzte Jahr erst.
Mhm. Ja, das kommt mir auch so vor, dass ihr jetzt durch die Pandemie und Self-Supported hat natürlich auch einen Boom ausgelöst, wo natürlich auf einmal solche Tools auf einmal Leute nutzen, von denen man es vielleicht sich vorher gar nicht gedacht hat, dass sie so ein Tool jemals nutzen werden. Wie viele Mitarbeiter hattest du das jetzt schon gesagt vorhin und ich habe es jetzt vergessen?
Nee, da waren wir noch nicht. Wir sind jetzt bei 80.
80 Mitarbeiter.
Auch das ging schnell im letzten Jahr. Komoot wächst unglaublich, gerade jetzt im letzten Jahr. Einmal, weil die Outdoor-Branche sowieso boomt, dann natürlich aber auch in Verbindung mit Corona. Und ich meine, ihr kennt selber, wie der Fahrradmarkt explodiert. Klar, das merken wir auch. Es werden immer mehr Nutzer. Es werden natürlich auch immer mehr, technische Feature, die wir weiterentwickeln wollen und Angebote, die wir schaffen wollen. Und dementsprechend wachsen wir natürlich auch als Team sehr stark, um dem Ganzen gerecht zu werden. Ich glaube, als ich eingestiegen bin Ende 2019, da waren wir 38. Jetzt sind wir bei 80. Also das geht schnell.
Also 40 Leute viel. In 2 Jahren.
Das ist echt viel.
Das ist ordentlich viel, genau.
Wie sind denn die Nutzerzahlen dann in den letzten, also beantworte es nicht, wenn du es nicht möchtest, aber wie viel User sind dann in 2 Jahren dazugekommen?
Das kann ich euch sagen, weil die relativ gut auch einsehbar sind. Wir sind jetzt bei 20 Millionen. Wir haben gerade die 20 Millionen geknackt. Sind auch sehr stolz drauf. Der Großteil sitzt immer noch im deutschsprachigen Raum.
Ja, umso krasser.
Ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir bei 8,5. Okay. Also auch das geht schnell.
Und aber 20 Millionen im deutschsprachigen Raum ist ja…
20 Millionen international. Im deutschsprachigen sind es, glaube ich, um die 12.
Ja, aber das ist ja auch schon
aber
ein Riesenanteil.
Aber mehr wie die Hälfte ist im deutschsprachigen Raum.
Ja. Aber das ist ja für so ein Deutsch, also so eine Reichweite von 12 Millionen, die App nutzen im deutschsprachigen Raum, ist ja schon eine Hausnummer. Ja. Krass. Da hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, dass das so in die Masse breit reingeht. Naja. Da können ja nicht nur Rennradfahrer sein.
Nicht nur, obwohl davon gibt es ja auch immer mehr.
Ja.
Deutschland hat irgendwie 90 Millionen Einwohner. Wenn du das, ja, Österreicher nehmen wir jetzt auch noch mit und ein bisschen Schweizer, deutschsprachiger Raum, verstehe ich, aber hätte ich nicht gedacht.
Ja. Und das eine Jahr Wachstum ist wahrscheinlich Corona-bedingt wahrscheinlich noch mal schneller gegangen als erwartet.
Das ist schneller gegangen als gedacht. Wir sehen das jetzt trotzdem nicht so, dass wir glauben, dass das jetzt wieder abfällt. Einfach das Potenzial ist immer noch da, der Markt ist immer noch nicht gesättigt und die Radbranche genauso wie generell Outdoor ist am Wachsen, das Interesse ist da, da verschiebt sich vieles. Ich glaube nicht, dass das jetzt sehr plötzlich stagnieren wird oder wieder zurückgehen.
Und das technische Verständnis ist ja mittlerweile auch das da, dass Menschen sich mit Tracks und GPS-X und halt eben nicht nur die Navi im Auto benutzen, sondern auch sagen, naja, ich klicke mir mal selber was. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ja, alleine 160.000 Leute, die dein Anfängervideo gesehen haben, das sind ja alles Leute, die jetzt erst damit anfangen, sowas zu lernen vielleicht.
Du hast es gerade gesagt, es ist ja das super basic, absolute Anfängervideo. Let's get started. Mhm.
Ja.
Und das war wahrscheinlich auch im letzten Jahr besonders relevant. Und ich glaube, das liegt einmal daran, dass klar, immer mehr Einsteiger im letzten Jahr, wie viele Leute haben angefangen, sich aufs Fahrrad zu setzen. Und aber auch, was ich ganz interessant finde, jetzt dadurch, dass im letzten Jahr so wenige Vereins, Gruppen, Ausfahrten etc. stattfinden konnten, mussten sich natürlich immer mehr Leute, die vorher, sich nie mit dem Thema jetzt
Routenplanung. Weil sie die Gruppenfahrt vom Verein gemacht haben.
Die haben sich hinten dran gehängt, die mussten nie wissen, wo es lang geht.
Ja,
und jetzt ist plötzlich die große Herausforderung, ich will Fahrrad fahren, wo fahre ich denn eigentlich lang?
Ja.
Und plötzlich muss sich jeder damit beschäftigen.
Ich weiß ja schon, dass der Name Komoot nicht die Initialen der 6 Gründer sind.
Das weißt du nicht, aber es wäre eine Möglichkeit.
Wie ist es tatsächlich, kennst du die Stammtischgeschichte, wie es zu dem Namen gekommen ist? Oder ist das, was er bedeutet, weiß ich schon, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, da habe ich was Lustiges im Netz auch nochmal rausgesucht.
Ja, es war tatsächlich einfach so, dass, wie gesagt, die technische Herausforderung war, können wir eine App entwickeln, die schön von A nach B führt und die das Ganze einfach macht, gemütlich. Mhm. Soll einfach so leicht wie möglich sein, mit Komoot zu planen, ohne viel Aufwand. Und daher der Name Komoot, hast du gerade schon gesagt, du hast schon rausgefunden, was das heißt. Komoot kommt eben aus dem Allgäuerischen und 3 unserer Gründer kommen ja aus dem kleinen Wörthertal. Und da bedeutet Komoot einfach so viel wie gemütlich, angenehm, gelassen. Und daher kommt der Name, einfach weil die die Idee war eine
Wir fahren jetzt mal Komoot die Strecke lang sozusagen. Genau. Als
Komoot die Strecke lang, ganz gemütlich. Aus der Gründungsgeschichte war die Idee wirklich eben eine App zu machen, die es so einfach macht, wie möglich zu planen. Mhm.
Naja, der Name ist jetzt ist ja super. Erstens war die Domain scheinbar noch frei, erstaunlicherweise. Oder die Domains.
Hallo, 2010 war es noch nicht so ein Problem.
Naja, doch. Auch, ja. 2010 musstest du, glaube ich, auch schon gucken. Ah, egal. Jedenfalls war sie frei scheinbar. Und ja, witzig. Also der Name passt natürlich auch. Mit den drei O's ist er auch leicht zu merken. Also es scheint
zwei. Ach nee, ja, noch. Ja. Am Anfang ist auch noch ein O.
Ja, ja. Und ich habe mal rausgesucht, die Synonyme von Komoot. Tatsächlich habe ich gesagt, ne, gibst du einfach mal Komoot-Synonym bei Google rein. Da kommen ungefähr 350 Begriffe raus.
Liest
tatsächlich.
Du jetzt alle vor?
Die, nee, ich guck
wir
mal.
Gehen was trinken. Ingo liest für den Podcast die 350 Begriffe vor.
Ich buche doch nochmal den Zug um.
Ja, ja, die erste Bedeutung ist schlicht. Was ja auch nicht so negativ ist, aber wenn man sich die ganzen Synonyme da anguckt, so von wegen eingeschränkt, lauter, billiger, provisorisch, unauffällig, notdürftig, karg, mittelmäßig,
das sind glimpflich, aber negativ, das sind ja
unkompliziert,
das sind ja negativ simpel, behaftete Begriffe.
Schmucklos, leidlich, spartanisch, unbedacht. Da habe ich schon gedacht, das kann ich für einen Podcast ja nicht bringen.
Und jetzt bringt das
schön. Schön hat das vorgelesen. Ja.
Dass der Name so negativ besetzt ist. Aber tatsächlich die anderen Bedeutungen, die machen es dann wieder gut. Ne? Also so zweite Bedeutung ist mühelos, komfortabel, wohlig, traulich. Salopp gibt es noch irgendwie, so bequem habe ich hier gefunden. Gemütlich, häuslich, loungig, hickelig. Den Namen kennst du, glaube ich, aus dem Dänischen.
Naja, also es gibt so einen ähnlichen
komfortabel.
Begriff. Hygge sagen die ja in Dänemark auch.
Ja.
So, bleib mal locker, bleib mal entspannt, ja. Cool.
Behaglich, gepflegt, kultiviert. Also da gibt es auch positiv besetzte Geschichten. Gast und aber wörtlich gibt es übrigens auch noch. Ansprechend, lieblich, gastfreundlich, liebenswert. Liebenswert, also mehr positiver geht ja gar nicht. Einladend, rosig und so weiter. Fand ich zumindest mal witzig. Was haben wir denn noch ohne? Ach so, die neunte Bedeutung, ohne Anstrengung. Das ist, glaube ich, dann die easy, mühelos, freihändig, babyleicht, Komoot, schlicht, mühelos, geschmeidig, behaglich, kuschelig. Kuschelig. Aber das sind die ganzen, aber krass, wie negativ dieser erste Punkt ist, ne? Wenn man es
ja,
mit schlicht übersetzt.
Ja, den streichen wir einfach raus. Das ja, Witzige ja. ist aber ja auch, dass jetzt, wo wir mal internationaler werden, ganz viele denken, dass Komoot von Commute kommt. Mhm. Gerade wenn man es dann im Englischen eben ausspricht, dann wissen ganz viele eben auch nicht, wie spricht man
das eigentlich aus. Ja,
pendeln,
passt ja nicht.
Genau, und dann, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, was heißt das Gegenteil? Aber genau darum geht es ja eigentlich nicht auf Komoot, irgendwie die schnelle Strecke durch die Stadt, sondern das große Abenteuer draußen oder auch das kleine. Genau, aber das ist da ein häufigeres Missverständnis.
Ja. Naja, der Witz ist, dass ich mir bis vor ein paar Tagen überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe, wo der Name herkam. Ich habe es einfach so hingenommen. Fand ich halt cool, passte irgendwie, schönes grünes Logo. Ich habe das einfach ganz entspannt, liebevoll, kuschelig, behaglich, babyleicht, freihändig, mühelos hingenommen, dass der Name so ist. Nein, aber ich fand die Synonyme fand ich jetzt witzig irgendwie, die musste ich irgendwie mit einbauen. Insbesondere hier die spartanisch und
aber für andere Märkte dann wahrscheinlich wirklich schwierig zu sprechen. Für die Franzosen, für die Engländer.
Komoot. Ab und zu, sie lernen was dazu.
Ja, aber es ist ja einfach zu.
Es ist einfach zu schreiben.
Also auch der Name Quendler. Irgendwann kriegen es die Amis auch hin. Quendler. Also das ist ja tatsächlich. Ich habe ja nur einen Nachnamen. Habe ich ja ein echtes Problem mit, dass ich dem jeden irgendwie buchstabieren muss. Ich spreche den dann schon so aus. Ingo Quendler, damit man weiß, dass es ein D und statt ein T ist und so weiter. Ne? Das wird ja auch Quengler geschrieben und so weiter. Wird ja andauernd falsch irgendwie geschrieben. Aber der Vorteil an Namen, die schwierig sind oder die man nicht kennt oder die Kunstnamen. Wenn man sich einmal merkt, dann weiß man ihn auch.
Weiß man's. Und bevor Gerüchte entstehen, es steht keine Namensänderung an.
Fürs Ausland meinst du?
Fürs Komoot,
ja. Nee, ich glaube, das ist ein Glücksgriff. Weil den mal eben jemand anders zu sagen, Komoot und so weiter, also ich glaube, das ist genauso wie Enjoy Your Bike auch ein Glücksgriff gewesen. Das funktioniert
und
auch ganz gut.
Thema Namensänderung, passt vielleicht nicht rein, aber ist mir gerade aufgefallen, habe ich Fußball geguckt, wird dann natürlich diese Bannenwerbung eingemacht und jetzt habe ich tatsächlich den Namen wieder vergessen, aber das Logo nicht, Eat Now oder irgendwas und dachte ich, was ist das denn jetzt wieder für ein Kram? Ja, und irgendwann steht da mal Lieferando. Ja, ja, aber Lieferando funktioniert ja in einem anderen Land gar nicht.
Mhm.
Also es ist ja völlig absurd in den Niederlanden oder in einem englischsprachigen Rahmen. Und dann passt jetzt vielleicht nicht rein, aber das ist natürlich bei einer Überlegung von einem Namen nicht gerade unwichtig.
Da haben Sie wahrscheinlich unwissend oder doch schon vorausschauend, dass das Ganze irgendwann mal international wird.
Ja.
Schon im Hinterkopf.
Naja, ihr müsst mich jetzt, bevor wir zum nächsten Thema rüberspringen, ihr müsst mich daran erinnern, dass die menschliche Slideshow funktioniert. Jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde, so lange sind wir noch nicht on air, das Bild nicht gewechselt. Ich muss hier ab und zu mal das Bild wechseln. Für die, die nur zuhören, ist es eh wurscht. Aber die bei YouTube zugucken, wir haben jetzt hier im Hintergrund so ein paar schöne Bilder, die du mitgebracht hast von Komoot mit Leuten. Jetzt sitzt da gerade jemand, der vor so einer riesen Karte sitzt und seine Strecke plant.
Das ist die Lael Wilcox, eine unserer Markenbotschafterinnen aus Alaska, die sehr viele Langdistanz-, Ultradistanz-Gravel-Rennen fährt.
Ja, das Profil auf der Karte sieht auch schon sehr, sehr spannend aus, ne?
Ja.
Ja. Muss ich schon sagen. Also da, wie diese Slideshow, diese automatische von Apple, die ist ja echt nichts gegen Apple, aber die geht viel zu schnell. Alle 3 Sekunden das nächste Bild und wir haben eigentlich nur, also ich muss jetzt hier aufpassen, dass
ich erinnern,
ab und zu mal
wechseln, Ingo. Ich vergesse das auch.
Und ein kleines Schild.
Wenn nicht, haben wir nur 2 Bilder gezeigt, ist auch nicht schlimm. Für die zuhören, ist es eh egal. Kommen wir zu deinem Hauptthema, die Community. Die Nutzerzahlen hatten wir schon, das wollte ich jetzt gerade fragen.
Genau.
Na toll, die Frage brauche ich jetzt, kann ich jetzt erstmal durchstreichen. Weltweit ist die Nutzerverteilung, hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt. Wie ist es denn außerhalb Europas? Seid ihr da auch schon oder ist das dann so in homöopathischen Mengen?
Das kommt gerade. In Europa ist der Dachmarkt immer noch der größte. Dann ging es so weiter mit UK, Holland, natürlich eine große Radnation.
Ja.
Frankreich, Italien, Spanien. Da ist mittlerweile auch die App überall lokalisiert. Lokalisiert bedeutet auch auf den jeweiligen Landessprachen verfügbar. Komoot nutzen an sich kann man ja überall. Also kannst damit natürlich jetzt auch in die USA fahren oder irgendwo ganz weit weg. Komoot nutzen kannst du überall. Was man aber auch bedenken muss, ist jetzt, dass neben einfach nur die App in eine Sprache zu lokalisieren, ja auch Straßensysteme anders funktionieren. Und dass die USA zum Beispiel ein ganz interessantes Thema, auch die natürlich, möchten wir irgendwann dort mal präsenter werden. Und klar können die Nutzer da drüben auch schon Komoot nutzen. Aber wenn man sich dann wieder überlegt, wie Komoot entstanden ist, und Komoot basiert eben auf schlauen Algorithmen und Kartenmaterialien, Straßen sind ja nicht überall gleich. Also wenn du hier jetzt davon ausgehst, eine Bundesstraße, die hat immer Asphalt. Das kannst du in den USA so nicht sagen. Da hast du ganz viele so lange, breite Gravel-Dirt-Roads und das ist eine Bundesstraße. Und das bedeutet auch, das Produkt muss sich natürlich anpassen, damit das für andere Märkte funktioniert. Und da sind die USA gerade eine spannende Herausforderung. Da haben wir auch schon einige Nutzer, aber da wollen wir größer werden. Wir haben lustigerweise in Japan ein paar Nutzer, wo auch immer die herkommen. Ansonsten ist das aber sehr, sehr auf Europa fokussiert.
Okay.
Ja,
was mich halt auch immer noch interessiert, die Community kam, glaube ich, ja ein bisschen später dazu, da kommen wir auch gleich noch drauf. Wie nutzen denn die User hauptsächlich Komoot? Also ich zum Beispiel bin so ein Routenplaner-Typ, ne? Also ich nutze das hauptsächlich zur Routenplanung, klicke mal schnell was, ich möchte von A nach B fahren, fahre in Urlaub. Mach's auch so, dass ich mir entweder bei Komoot was suche oder aber auch vom Tourismus-Webseiten eine GPX runterlade, die dann in Komoot lade und so anpasse, dass sie zu meinem Hotel geht und oder zum Ferienhaus und hin und zurück und so weiter. Wie ist da so der Anteil? Ne? Wie groß sind die meisten immer noch einfach Routenplaner oder sind die meisten jetzt mittlerweile auch schon so, dass sie sich viel vernetzen mit anderen oder andere einfach nur beobachten oder vielleicht eure Ambassadoren, die vielleicht oder Pioniere, die irgendwie tolle Strecken machen, dass man da was runterlädt, Regionen erkunden und so weiter. Wie ist da momentan die Verteilung irgendwie oder wie stellt sich das dar?
Man kennt das ja von anderen Plattformen, dass es da so Daumenregeln gibt, so zwischen Leuten, die einfach konsumieren und nutzen und dann Leuten, die auch wieder selber Content kreieren etc. und erstellen. Das ist bei uns ein bisschen ähnlich. Also wirklich ein großer Teil von Nutzern nutzen erstmal ganz einfach dieses Entdecken-Tool. Also wenn man auf die Komoot-Startseite geht, dann hat man die Möglichkeit, eben seine Sportart auszuwählen, ob das Wandern ist oder Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, eine Region auszuwählen. Und dann bekommt man schon fertige Touren vorgeschlagen in der Region. Mhm. Die werden von, da sitzt jetzt niemand hinter dem Bildschirm und klickt die alle zusammen aus dem Team. Da bräuchten wir deutlich mehr als 80 Mitarbeiter, sondern das sind schlaue Algorithmen. Die überlegen sich einfach, oder was heißt überlegen sich, die analysieren, wo sind Fahrradfahrer in der Region besonders häufig unterwegs. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie auch so ein Heatmaps-System. Der Algorithmus schaut eben, auf welchen Wegen wird besonders viel gefahren. Die kombiniert er wieder zu neuen Strecken und bezieht gleichzeitig ein, wo sind die meisten oder besonders gut bewertete Highlights von Nutzern. Highlights sind Orte, die Nutzer empfehlen können. Nachdem sie eine Tour gefahren sind, können sie sagen, hier war ein besonders schöner Ort, den können sie auf Komoot markieren, andere Nutzer können den wieder bewerten. Und genau so erstellt eben dieser Algorithmus neue Touren und die werden dann über diese Entdecken-Funktion den Nutzern einfach vorgeschlagen. Das macht der größte Teil. Einfach
ehrlich?
Konsumieren, das ist das Einfachste. Und dann ist es ganz einfach, dann habe ich diese vorgefertigten Touren. Da muss ich nur noch drauf drücken, speichern, oder ich kann auch noch mal in den Routenplaner gehen und sagen, nee, ich möchte mir den Startpunkt eben noch anpassen vor meiner Haustür. Das ist total easy, Komoot eben. Genau, und dann gibt es die nächste Gruppe, die ihre eigenen Touren auf Komoot plant. Das sind dann wahrscheinlich die nächste größere Usergruppe, die eben wirklich in den Routenplaner geht, sagt, nee, ich brauche nicht so eine vorgefertigte Tour, ich kenne mich genug aus, ich weiß, wo ich ungefähr hin will, und sich dann mit einzelnen Punkten eben ihre Route zusammenklickt, die schöner macht, wirklich schaut, auf welchen Wegtypen bin ich unterwegs, wie viele Highlights will ich da noch reinschmeißen, und wirklich ihre eigenen Routen generiert. Mhm. Dann kommt wahrscheinlich so der letzte Prozentteil, das sind die wirklich viel Content dann auch kreieren und dann nicht nur auf Touren auf Komoot erstellen, sondern wirklich dann auch die öffentlich machen, die mit Tipps versehen, die eigene Highlights, also dann aus ihren gemachten Touren wieder diese Touren auch auf Komoot hochladen, mit schönen Bildern, dann auch Highlights erstellen aus diesen Bildern und wieder wirklich zu dieser Community beitragen. Das ist genau ähnlich, denke ich, wie bei anderen Plattformen, die von Content leben, dass man natürlich immer eine große Nutzergruppe hat, die einfach konsumieren und davon profitieren und dann zum Glück aber auch einige sehr engagierte, die sehr viel dann auch wieder zu den Inhalten beitragen.
Bei mir hat das geswitcht zum Beispiel. Ich habe auch nur konsumiert, aber jetzt nicht vorgeschlagene Touren, aber dieses Planungstool, aber einfach eine Strecke geplant. Und eine wichtige Funktion, die möchte ich noch sagen, die Ingo und ich und unser Freundeskreis sehr intensiv nutzt, ist das Einladen. Mhm. Das heißt, wir haben eine Strecke geplant nächsten Sonntag und ich muss jetzt gar nicht wissen, ob Ingo Zeit hat oder nicht. Ich schicke ihm einfach diese Einladung, und das ist ja vielleicht für Zuhörer jetzt auch die Funktion ganz wichtig. Das nutzen wir halt sehr viel. Ich plane die Strecke, lade ich ihn ein. Entweder er kann am Sonntag mitfahren oder er kann eben nicht. Und das kann ich auch an 5 Leute schicken. Also diese Funktion nutzen wir sehr viel. Habe diese Strecke aber nur geplant für unser Team. Und jetzt, glaube ich, in den letzten 2 Jahren ist das anders geworden, muss ich auch sagen, dass ich jetzt sage, okay, nun, was kostet es mich, diese Strecke öffentlich zu machen und sagen, hey Leute, wenn ihr euch, ich mache ja vorwiegend meine Heimat, den Deister, biete das dann auch an. Und das ist genau das, was du beschreibst. Angefangen habe ich auch nur mit stumpf, ja, ich bin egoistisch, ich nutze das Tool für mich selber, für uns. Mhm. Und jetzt so einen kleinen Sprung, durch eine Kollektion das zur Verfügung zu stellen. Ja, kleiner Sprung ist gut, da kriegst du mal ganz schnell 1700 Follower, die du gar nicht weißt, woher die denn auf einmal kommen. Was ja auch okay ist. Also ich stelle sie ja öffentlich hin.
Ja, und da merkt man, wie groß das Interesse ist. Ich glaube, das ist auch im letzten Jahr unglaublich gewachsen. Also auch mit Corona natürlich, weil A, der Markt total boomt, immer mehr Leute gehen Radfahren, und dann B, auch einfach immer mehr sich mit dem Thema Routenplan beschäftigen und nicht mehr nur ihrem Vordermann hinterherfahren. Und da ist natürlich das Interesse daran auch groß. Also auch wir haben Clubs in der Region, die angefangen haben, damit auf Komoot Kollektionen zu erstellen. Und mittlerweile weiß jeder, wenn er rund um Frankfurt irgendwo Radfahren geht und er kennt sich nicht aus oder weiß nicht wohin oder er ist zu faul zum Planen, dann sucht er auch nicht mehr nur über Komoot, über den Entdecken-Feed eine Route, sondern weiß er, ich gehe aufs Profil von den Gelato Riding Club Jungs und zieh mir da eine Strecke, weil die sind immer gut. Mhm. Und das ist davon lebt diese Community eben auch, dass man diesen Austausch von Experten hat.
Ja, ja.
Und das ist ja auch genau deine Jobbeschreibung.
Genau.
Lustig. Die Sportarten. Welche Sportarten sind denn die wichtigsten? Radfahren, vielleicht trennen zwischen Gravel und Mountainbike oder ähnliches noch. Rennrad, Gravel, Mountainbike und so. Natürlich verschiedene Arten von Radfahren. Und Wandern, Radfahren natürlich, auch das Otto-Normal-Radfahren vielleicht noch dazu, vielleicht auch mit dem E-Bike an der Donau langfahren, das gehört wahrscheinlich auch alles mit dazu. Sind das die Sportarten, die es gibt, oder gibt es da auch noch Leute, die irgendwas anderes da crazy-mäßiges machen?
Also erstmal verteilt es sich schon noch ja, sehr gleichmäßig zwischen jetzt einfach wirklich Rad, alles was Rad umfasst und Wandern.
Das sind, zählt die, da das Laufen, sind die Hauptgruppen. Ne?
Das sind die Hauptgruppen.
Zählt da das Laufen mit dazu, das Joggen und so, ja, und Trailrunning und sowas?
Genau, das verteilt sich relativ gleichmäßig. Ja. Dann gibt es natürlich im Radfahren, wenn man jetzt das Radfahren betrachtet, und wir haben jetzt über Community gesprochen und dann geht es immer um Gravel und Rennradfahren und das Mountainbiken etc. Das sind natürlich für uns einfach kommunikativ etc. wichtige Communities. Wenn man sich jetzt diesen ganzen Leisure-Bereich anschaut, der ist natürlich riesig. Auch das ist eine unglaublich große Konsumentengruppe. Das ist aber natürlich einfach eine Gruppe, die hat weniger den Anspruch, vielleicht sich zu vernetzen, was jetzt Community angeht. Und die hat zum Großteil vielleicht auch weniger Ansprüche jetzt an das Tool. Mhm. Für so einen Leisure-Cyclist, der einfach eine Runde an der Lahn langfahren möchte, für den funktioniert Komoot schon unglaublich gut. Mhm. Genau. Das heißt, für uns so wirklich jetzt die Core-Gruppen, mit denen wir uns viel beschäftigen, das sind natürlich einfach Gruppen, die für uns auch in eine Richtung gehen, wo wir sagen, okay, da ist viel Potenzial da, ob das jetzt Bikepacking ist und Gravel etc.
Also die brauchen vielleicht Spezialfunktionen.
Genau, die brauchen speziellere Feature als jetzt wirklich der Leisure-Cyclist, der einfach seine Runde in der LAN fahren möchte. Mhm. Gibt es noch andere Gruppen? Ja, es gibt natürlich die verrücktesten Nutzungsformen von Komoot und wir bekommen auch immer wieder Anfragen von zum Beispiel Menschen, die mit dem Pferd unterwegs sind und ihre Routen mit Komoot irgendwie über den Wandermodus planen und dann mal anfragen, wann wir denn endlich den Pferdemodus launchen. Da sind auch wir immer wieder überrascht, aber die gibt es und okay. Das sind immer ganz, ganz lustige Geschichten.
Ach, die machen dann eben einfach Wandern.
Die, so wie die haben ihr Handy auf dem Sattel montiert.
Ich weiß nicht, ob die so eine Halterung auch haben, Sattelhalterung.
Ja, die haben so eine Wahoo-Halterung wahrscheinlich am Ohr hier irgendwo vom Pferd.
Wie viel hat das Pferd da noch ein Wattmesser?
Ja, ja, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich hat das Pferd
Pferdestärke, Kilo.
Und das Pferd hat auch noch Kopfhörer, wo ist denn jetzt rechts, jetzt links?
Ja, modernes Reiten.
Also, theoretisch könnte man es machen.
Könnte also, man, alles was Wege
hat. Wir lachen ja jetzt, aber theoretisch könnte man ja den Unterpunkt implementieren. Das sind spezielle Reiterwege, wo keine Mountainbiker unterwegs sind.
Das könnte man. Geht dann für uns einfach zu weit von unserer Kernausrichtung und sozusagen Marke irgendwie weg. Etwas ist wirklich.
Ja, aber Pferdebesitzer haben Geld normalerweise.
Stimmt. Vielleicht ein Argument. Wir reden nochmal drüber. Nee, Quatsch. Es kommen aber auch immer wieder mal Anfragen, da geht es dann mehr um das Thema zum Beispiel Wassersport. Und das ist natürlich was ganz anderes. Da geht es dann auch, und da steigen wir später, glaube ich, nochmal genauer drauf ein, dann auch um das Thema Kartenmaterial. Wie funktioniert denn Komoot? Und bei Wassersport, klar, gibt es auch irgendwie Wasserwege. Aber dann doch irgendwie anders. Und das wäre natürlich auch einfach technisch eine ganz andere Lösung.
Ja. Stimmt.
Was, also jetzt würde mich ja Open Water Swimming interessieren, aber sowas ist nicht angedacht, oder?
Nee, genau. Einfach technisch, also einfach von der Zielausrichtung zu weit weg und dann auch einfach technisch. Eine ganz, ganz andere Geschichte. Das würde doch.
Da kann man doch einfach von einem Ufer zum anderen einen geraden Strich ziehen, ne?
Ja. Nee, da glaube ich, geht es einfach um Tipps. Von wo startest du und wo willst du? Also du
kannst wie sind die Strömungen, wie tief ist das Wasser?
Genau, da, also das hat ganz andere Feature, die du da benötigst, als dass das jetzt einfach mit unserem aktuellen Tool einfach zu implementieren wäre. Das ist nicht angedacht.
Auf Reiten wäre ich nie gekommen.
Nee, ich auch nicht, bis irgendwann dann mal so eine Anfrage in der Inbox landet.
Krass. Also jetzt ist es ja so, aktuelle Zeit, Corona-Pandemie, du da komplett in eine Strömung gesprungen bist in deinen neuen Job rein, wo ich das Gefühl habe, dass erstens sowieso in den letzten 2-3 Jahren sich viel getan hat in Sachen, naja, ich plane auch mal irgendwie eine länger mehrtägige Tour, übernachte irgendwo Bikepacking und so weiter. Und das hat ja letztes Jahr nochmal Dimensionen angenommen mit insbesondere, da haben wir auch mal eine Sendung im Podcast drüber gemacht mit dem Thema Self-Supported. Da gehört ja auch der Orbit jetzt mit dazu. Da gehören aber auch viele, viele in Deutschland verteilte kleine Events oder Herausforderungen, teilweise nicht mehr öffentliche Herausforderungen, sondern dass Leute einfach zu Hause sitzen, na, ich mache heute mal ein Everesting oder ich fahre heute mal ich fahre mal quer durch Deutschland alleine mit dem Rucksack oder was auch immer und oder mit einer Bikepacking oder ich wandere mal irgendwo rüber. Das heißt, dieses Thema self-supported, ja, hast du das, du warst jetzt ja live dabei, hat euch das auch ein bisschen eingeholt und überholt und vielleicht auch überrascht und vielleicht auch kommt da auch vielleicht das Wachstum der Nutzerzahlen vielleicht auch so ein bisschen mit her. Ist sicherlich eine Herausforderung, wahrscheinlich auch technisch. Deswegen wahrscheinlich auch die vielen Mitarbeiter, die jetzt fleißig am Programmieren sind, um das überhaupt hin abfangen zu können. Ne? Mhm. Serverkapazitäten muss man ja auch bereitstellen für die vielen Leute, die zugreifen auf, genau, auf den Dienst.
Ja, also das ist auf jeden Fall im letzten Jahr schneller gewachsen, als wir wahrscheinlich vorher erwartet hätten. Mit der Pandemie hat keiner gerechnet, was das für Auswirkungen hat. Was dieses Thema self-supported, Orbit, was ihr angesprochen habt, angeht. Auch das ist natürlich was, wo ganz viel Neues entstanden ist, was ja super schön ist. Vorher haben Events irgendwie on-site stattgefunden, man hat sich getroffen und ist ein Rennen gefahren. Und auch da haben wir schon immer mehr zusammengearbeitet mit Events, dass man einfach vorher den Teilnehmern die Strecke gestellt hat. So, die konnten die runterladen, ganz einfach von Komoot und dann auf ihr Gerät ziehen und navigieren. Mit Orbit hat das eine ganz neue Dimension zum Beispiel angenommen, weil da plötzlich eben die Herausforderung war, so, wir wollen jetzt irgendwie ein Event erstellen und da haben Raphael und ich ganz, ganz frühzeitig das erstmal miteinander gesprochen. Da war das Ganze bei Raphael auch noch irgendwie eine Idee im Kopf gerade, dass Raphael gesagt hat, ich möchte irgendwie was machen, es gibt keine Events dieses Jahr und ich möchte diese erste Gravel-Serie für Deutschland erstellen und ich möchte, dass die Leute eben diese Routen immer fahren können und dann irgendwie wieder hochladen und einreichen und wie machen wir das? Und dann haben wir zusammen eben angefangen zu überlegen, okay, gut, wie lässt sich das umsetzen? Und dann eben einfach geschaut, okay, welche Möglichkeiten haben wir denn schon und wie machen wir uns die dafür brauchbar? Und ja, das hat uns hier und da ein bisschen überrannt in dem Sinne, dass das plötzlich irgendwie Funktionen oder Tools benötigt hat, die gab es auch noch gar nicht, weil, naja, dafür waren wir nicht ausgerichtet. Ich glaube, wir haben da sehr schöne Workarounds geschaffen zum Teil.
Ja, aber
Orbit
Workarounds würde ich es jetzt auch momentan nennen.
Genau,
also
genau.
Es ist wirklich ein Workaround.
Es sind Workarounds, wir haben uns nutzbar gemacht, was es gibt. Jetzt gerade zum Beispiel mit Orbit, mit den Kollektionen. Kollektionen waren eigentlich was, die waren dafür gedacht, um Touren zu bündeln. So wie du jetzt sagst, ich bündel meine 20 schönsten Strecken rund um Hannover. Die möchte ich gerne mir irgendwie abspeichern, damit die nicht einfach irgendwo in meinen 2000 geplanten Routen verschwinden. Dafür waren Collections gedacht oder dass wir sagen können, wir stellen Nutzern eben einfach eine Bündelung von Touren, je nach Thema oder längeren Strecken vor. Da war nie gedacht, das so zu nutzen, wie es jetzt bei Orbit passiert ist. Hat aber unglaublich gut funktioniert bisher und klar, da passiert was, das wird ausgebaut, das geht häufig nicht von heute auf morgen. Das stellt man sich dann mal leicht vor, wenn der Nutzer sagt, könnt ihr nicht mal kurz dieses Kommentarfeature in ein Beschreibungsfeature umwandeln. Nee, leider ist es gar nicht so einfach. Und unsere Entwickler arbeiten wirklich auf Hochdruck und ja, da kommen auch immer mehr dazu und das passiert unglaublich viel, aber wir hatten es ja vorhin schon, wie schnell so ein Team wächst und auch das sind natürlich Herausforderungen, so schnell wachsende Teams. Also so schnell geht leider nicht immer alles, aber es passiert unglaublich viel und da wird sehr viel ausgebaut und genau, ich weiß nicht, ob du da auch gleich drauf eingehen möchtest. Wir hatten ja gerade schon dieses Thema Gravel und Schotter und Fahrrad. Auch das ist eins, was immer spannender wird, dann eben nicht nur.
Ja, so auch vom Kartenmaterial. So können wir gleich drauf eingehen, wenn wir über die Karten sprechen, dass es da ja jetzt auch auf einmal Wegtypen gibt, die man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Vorher war es halt das Rennrad und das Mountainbike und vielleicht noch das normale Fahrrad, was an der Donau lang gefahren ist. Und jetzt kommen die Leute hier mit Gravelbikes, die ja fast alles fahren können und irgendwie aber auch nicht und das ist sicherlich auch eine Herausforderung.
Ja, aber
krass, also das mit diesem Self-Supported sehen wir ja, ist ein Trend. Wir selber machen da mit, so ein bisschen zumindest und auch schon so viel, dass ich glaube, dass da auch ein Trend hingehen wird, dass dann auch viele sagen, naja, ich muss ja gar keinen Wettkampf mitmachen. Ja. Ich suche mir schön in den Sommerferien, mache ich mal schön eine Woche irgendwas.
Naja, bis hin zu anderer Urlaubsplanung. Also das ist ja, das wird nachhaltig sein.
Hm.
Das, also bin ich mir auch sicher, das hattest du vorhin so leicht angerissen, bin mir auch sicher, dass nach dieser blöden Pandemiewelle ganz viele Leute ihr Urlaubsverhalten auch ändern, wo die sagen, du, ich kann auch 2 Wochen durch Frankreich fahren mit dem Fahrrad. Ich muss nicht immer gleich da und dahin fliegen und jetzt durch Alaska fahren oder irgendwo. Also ich sehe es doch in unserer Heimat.
Ich merke es auch an mir selbst. Also letztes Jahr im März, kurz vor Start, hatte ich geplant, am Fahrrad nach Kolumbien zu fliegen. Und jetzt hat man sich irgendwie so viel mit Heimat beschäftigt, dass ich irgendwie total glücklich bin, jetzt mal wieder ein bisschen Europa zu entdecken zu gehen mit dem Fahrrad.
Ich glaube, das geht ja vielen Leuten so. Ja. Und es ist ja auch erstaunlich, ich nehme jetzt den, weil ich da wohne, den Deister. Es ist ja erstaunlich, wie viele Nasen ich im Deister sehe, die aus Hannover kommen. Wo waren die denn die letzten 20 Jahre?
Ja.
Wo waren die denn?
Mit flatterndem T-Shirt ohne Helm und einem normalen Fahrrad fahren die da die Berge hoch und runter.
Aber das, ich nehme mir den Deister raus. Ich glaube, das geht. Du kommst aus Frankfurt, da ist irgendwie Taunus. Dann wird es den Bayern genauso gehen wie im Harz. Und die werden alle, glaube ich, gemerkt haben, dass die Region, wo sie wohnen, ja vielleicht auch neu entdeckt wird, habe ich so das Gefühl.
Total, total. Ich komme aus Frankfurt, ich habe da ganz lange nicht gelebt. Ich bin jetzt auch wieder hingezogen im Dezember und ich entdecke selber die Region gerade total neu und das macht Spaß. Also man muss nicht immer bis nach Kolumbien.
Aber dieser Boom, der hat euch natürlich technisch dahingehend wahrscheinlich überrascht, dass ihr jetzt auf einmal, na gut, die Fahrt einreichen. Da, ich glaube, das Video hast du sogar gemacht weil für Raphael. Ja, wie benenne ich jetzt
ein Video
mal,
gemacht?
Ja, wie benenne ich jetzt meine Tour, damit die dann in die Wertung reinkommt? Und man muss Orbit 360 als Freund hinzufügen, damit er die überhaupt sieht und solche Sachen. Ist natürlich, ich finde es ja eigentlich ganz hochsympathisch, dass das jetzt so auf diesen Weg geht. Man muss aufpassen, wenn man eine Beschreibung macht, dass man den ersten Kommentar selber einträgt, damit der als Beschreibung dann auftaucht und solche Sachen.
Es ist absolut ein Workaround, dieses Projekt. Und es ist aber irgendwie so ein schönes, weil es war echt im letzten Jahr irgendwie, es ist total viel weggefallen. Man konnte nicht mehr zusammen Rad fahren. Die ganzen Events haben nicht stattgefunden. Und mich hat das jeden Tag so glücklich gemacht, einfach in diese Collections reinzuschauen, und man musste ja seine Tour nicht mit 10.000 Bildern hochladen und man musste den Kommentar ja nicht schreiben, aber einfach zu sehen, dass die Leute das machen, weil sie diesen Austausch schätzen, weil sie irgendwie in Kontakt bleiben wollen und weil sie irgendwie dieses Feedback natürlich auch haben wollen und wie gut das funktioniert hat und wie dankbar die Leute zum Teil auch dafür waren, dass man einfach, ich will den Orbit nächste Woche fahren und ich kann jetzt vorher in diese Collection schauen, da sehe ich, wer war alles schon unterwegs, wie sieht das bei denen aus, was sagen die dazu, ich lasse meinen Kommentar da, ich ermutige mich gegenseitig. Und das hat natürlich auch dieses Thema Community irgendwie nochmal weiter vorangetrieben, weil die Leute sind zum Teil dabei geblieben. Die haben dann dabei gemerkt, so irgendwie rentiert sich doch, wenn ich meine Tour nicht nur auf Komoot plane, sondern die auch hochlade, was dazu schreibe, da reagieren Leute drauf, ich kann mich austauschen. Ich folge dann diesen Menschen immerhin schon mal, die mir da wichtig sind für den Austausch über solche Events. Auch das hat einen Riesensprung gemacht und gerade mich freut das natürlich in meiner Funktion bei Komoot unglaublich. Und macht richtig viel Spaß.
Ja, und wie gesagt, es ist nicht ganz easy. Ne? Also so beim Orbit anmelden auf Raphaels Seite geht noch ganz einfach. Ne? Aber ich saß dann auch da und habe mir überlegt, na jetzt muss ich ja, jetzt bin ich diesen Orbit gefahren, was mache ich denn jetzt? Habe ich mir erstmal so auf den nächsten Tag gelegt. Das war jetzt nicht so, ja, ich bin den gefahren oder es ist ein Automatismus dahinter, dass das automatisch irgendwo hochgeladen wird, sondern man muss sich ja aktiv drum kümmern. Ja, dann habe ich erstmal geguckt, okay, einladen, Fotos, vielleicht noch einen kleinen Kommentar schreiben. Und ja, ich fand das irgendwie so ganz liebevoll, weil das natürlich Live-Entwicklung einer Plattform ist, die man so live miterlebt, wo man merkt, okay, da passiert jetzt was.
Ja. Im Englischen Learning by Doing.
Und man ist als einer der Ersten vielleicht sogar dabei, der sowas mitmacht, weil das hat ja auch nicht den Bekanntheitsgrad, dass das jetzt zum Otto-Normalverbraucher rüberschwappt.
Total, und das wird es mit diesen Collections auch bleiben, es bleibt ein Workaround, aber auch da, wir reagieren, das ist ganz witzig, also jetzt, wo wir es gerade haben mit diesen Orbit-Collections, merken dann natürlich, okay, das hat ein Potenzial und das muss man weiterentwickeln und das ist jetzt nicht die perfekte Lösung, wir können jetzt auch nicht von heute auf morgen eine ganz andere Lösung dafür entwickeln. Klar. Aber wir schauen natürlich, was können wir machen, und wir haben jetzt gerade vor 2 Tagen das Collections-Feature geupdatet, indem man einfach jetzt oben in der Collection schon sieht, wie viele Touren sind da drin, auch oben schon die liken kann, diese Map-Overview in der Collection besser gebündelt ist, dass man einfach alle Touren auf einmal geladen hat und dann einfach die gebündelten Zahlen und da schneller reinklicken kann, dass man auch schon in der Collection-Überblickseite einzelnen Touren schon ein Like geben kann und nicht mehr in die Tour reingehen kann, genau, um das für sowas zu verbessern. Aber man merkt, ja, also das Feedback kommt an und da tut sich ganz viel. Es geht nicht immer von heute auf morgen und es geht nicht immer gleich eine ganz neue Lösung, aber wir nehmen das an und
da entwickelt
sich ganz schön viel weiter.
Ja, ich bin ja so ein Strava-User, wahrscheinlich auch Wettbewerber von euch ein bisschen, aber ich habe zum Beispiel auch gar nicht, ich habe da auch so ein paar Follower, weil eben über die Videos und so weiter, aber ich habe bis zu dem Teil, wo ich jetzt diesen Orbit hochgeladen habe, habe ich auch gar nicht geschnallt, dass meine Fahrten alle gar nicht sichtbar sind. Also das ist so, wo jetzt bei mir gerade dieser Punkt angekommen ist, naja, und natürlich mit dir als Gast hier sowieso, wo man sagt, jetzt muss ich mich da aber auch mal drum kümmern.
Ja.
Um da vielleicht mal ein paar Fotos hochladen und interessante Fahrten. Also das ist ganz interessant, dass sich da auch dann was ändert und wie sich Komoot auch verändert und da doch in die Richtung geht und community-mäßig, glaube ich, auch eine entspanntere Plattform ist als jetzt Strava, wo jeder guckt, ah, wie viel Puls hat der dann gehabt und wie viel Watt getreten. Das interessiert ja, glaube ich, bei Komoot sieht man, glaube ich, nicht mal eine Wattzahl, wenn ich mich richtig erinnere.
Herzfrequenz,
ne?
Watt siehst du nicht. Klar, ja. Den Schnitt, den siehst du.
Ja.
Jetzt auch nicht aufgedröselt in Kilometer, sondern einfach den Gesamtschnitt. Aber in erster Linie geht es eben darum, wo warst du, wie war die Strecke, was waren die schönsten Highlights, Fotos, und die sind direkt an der richtigen Stelle eingeordnet. Also alles, was ums Thema Abenteuer geht.
Naja, dafür war der Name, die Namensfindung ja auch gedacht,
genau.
Was du alles mit Synonym
aber das ist ja was ich auch definitiv hier nochmal nach draußen tragen möchte für an unsere Hörer. Ich weiß, dass viele unserer Hörer oder Zuschauer auch Anfänger sind, die einfach eben nicht diesen sportiven Gedanken haben. Ich weiß ja auch, was sie für Räder hier abholen. Die kaufen ein Rad, wo sie sagen, da muss definitiv eine Tasche dran und das muss nicht das Leichteste sein und es muss auch kein Wattmesser dran.
Ach, die bedienst du? Die bedienst du?
Nee, die sehe ich, wenn sie ihr Rad abholen. Was heißt, die bediene ich, ne, manche, also. Was willst du denn damit sagen jetzt? Dass ich die Kunden nicht sehe. Ich weiß, dass ihr da einen direkteren Kontakt zu den Kunden habt oder natürlich momentan Axel
jetzt
und
wirklich,
Dings. Ne?
Nein, jetzt wirklich, Scherz beiseite. Es ist ja nicht nur immer der Hochleistungssportler hier, das
genau.
Wolltest du ja sagen. Ja. Damit hast du ja auch recht.
Also, ich sehe und ich spreche viele Kunden und das ist das Schöne, die einfach sagen, naja, ich fange jetzt erstmal an, Rad zu fahren, auch mit einem hochwertigen Rad erstaunlicherweise. Und da würde ich ja sofort sagen, ja, Strava schön und gut, aber wenn du entspannt einfach fahren willst und Kilometer sammeln willst und schöne Bilder hochladen und Abenteuer erleben willst, ist sicherlich Komoot die richtige Plattform für dich.
Ja, und selbst aber, wenn man da schaut, unsere Markenbotschafter, jemand wie ein Paul Voss oder die Laia Wilcox, die wir eben gesehen haben, oder der Jonas Deichmann, der gerade sein Triathlon um die Welt macht, klar, die können ihre Fahrten auch auf Strava hochladen. Tun sie natürlich nicht, weil sie sind Komoot-Markenbotschafter. aber was hast du damit ausgedrückt? Was hast du damit geteilt, wenn du so ein Projekt machst wie jetzt der Jonas, der seinen Triathlon um die Welt macht? Dann hast du auf Komoot einfach ganz anders die Möglichkeit zu kommunizieren. Du kannst dann deine ganzen Tagesetappen mit den Fotos, mit Beschreibungen wieder in einer Collection zusammenfügen und hast die Möglichkeit, das wirklich auch wie einen Blog zu nutzen. Du kannst ganz anders Storytelling
betreiben. Ja, so reiseberichtmäßig.
Genau,
auch,
und dann,
ne?
Dann
ja.
Machst du eine Collection da draus, dann machst du deine ganzen gemachten Touren rein, dann hast du das in einer Sammlung und dann ist das ja wirklich wie ein Blogbeitrag und dann kannst du das auch super gut mit anderen Leuten teilen, die davon inspiriert sind, die vielleicht und nicht die gleiche Strecke fahren, vielleicht aber schon.
Und das, ja. Du könntest es auch nicht so bei Instagram als Story machen, weil das dann nur letztendlich Bilder und ein bisschen Text ist, aber man wüsste dann ja gar nicht, von wo nach wo ist der gerade unterwegs. Also ist ja auch eine gute Nische.
Genau, und gar nicht mal nur für jetzt, geht gar nicht mal nur darum, naja, jetzt sportlich oder nicht sportlich, sondern auch vielleicht wie möchtest du Storytelling betreiben? Was möchtest du erzählen? Geht es um Abenteuer? Möchtest du gerne, dass die Leute genau sehen, wo du unterwegs warst und wo die schönen Orte waren und die Geschichte dazu erzählen? Und das geht auf Komoot tatsächlich natürlich viel besser.
Ja, ist interessant.
Und was du gesagt hast, um das auch nochmal ernst zu nehmen, mit den Leuten, die eine Tasche am Rad haben wollen und so, die wollen ja auch einen Campingplatz vielleicht ansteuern oder eine Feuerstelle ansteuern. Und die interessiert ja viel mehr, kann ich da mein Zelt aufbauen, meine Tasche rauskramen, was grillen, was kochen, was auch immer. Und natürlich ist das dann nicht wichtig, dass da jemand einen 38er Schnitt auf dem Segment gefahren ist. 100% würde ich die Kunden so auch trennen.
Ich sehe es auch so. Also es ist tatsächlich so, ich selber bin mit Strava sozusagen aufgewachsen. Das war meine erste Plattform und ich war auch competitive so ein bisschen unterwegs. Ich fand das gut, Segmente zu fahren und so weiter. Und merke aber auch, dass das weniger wird. Jetzt,
na, du wirst älter.
Ich werde älter. Na, es ist gar nicht
ich
mal nur das.
Ich merke auch, und so alt bin ich nicht.
Oh nein, nein, nein. Das war so gar nicht gemeint.
Also ich fahre auch gerne mal schnell, aber es ist nicht mehr so dieser Hauptanker und messen kann man sich sowieso nicht mehr. Und Strava hat ja auch einen entscheidenden Nachteil. Die darf in die Ranglisten, die sind jetzt auch alle mal besetzt. Da ist überall mal schon ein Profi lang gefahren, hast du eh keine Chance mehr, ne? Und es ist auch, jetzt irgendwann verliert man auch dieses Heißsporn, irgendwie diesen Heißsporn, das Interesse vielleicht, keine Ahnung, und der eine mehr, der andere weniger. nutze das aber natürlich trotzdem, die Plattform wieder umgekehrt, einfach nur da auch hochladen, Bilder hochladen, mache ich ja trotzdem da, funktioniert ja auch. Und ich glaube auch, dass das definitiv die Plattform, ja, ich glaube viele, es ist eine Entscheidung, ja lieber da, ich glaube aber auch, dass es gar nicht blöd ist, bei beiden zu sein. Also ich wäre jetzt so ein Typ, ich würde Strava auch nicht aufgeben wollen, aber ich werde definitiv, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass ich da irgendwie, dass das ja erstens jetzt auch mitbekomme durch diesen Orbit, wie schön das ist zu gucken, was andere machen und auch, dass man da auch sagen kann, ich habe da vielleicht einen anderen Freundeskreis, da bin ich jetzt connected mit 6 oder 7 Leuten, denen ich folge, also weniger als bei Strava, weil das sind wirklich die Leute, mit denen ich gemeinsam Fahrten mache, die mich wo wir uns gegenseitig gegenseitig einladen, ne? Und wo ich sage, das ist ja auch vielleicht nochmal was ganz anderes, wo ich sage, das interessiert mich auch wirklich. Und da gehe ich auch mal mit Muße ran am Wochenende, gucke, was die vielleicht gemacht haben. Wenn die es denn so nutzen überhaupt. Ne? Die machen ja nicht alle Freunde. So, und bei denen ist es ja sowieso schon so. Wir sind ja sowieso schon connected und laden uns gegenseitig zu Strecken ein. Und das ist schon was, wo ich denke, dass da jetzt auch was, das ist, meine ich auch vorhin damit, wo ich gesagt habe, in den letzten 2, 3 Jahren ist ja viel passiert. Bei Komoot, dass das ja was für euch ja ein bisschen Neuland war. Jetzt habt ihr euch da schon so ein bisschen etabliert in dem Bereich und werdet sicherlich diese Funktionen noch erweitern und ausbauen technisch und vielleicht auch der nächste Orbit wird vielleicht schon einfacher, seine Fahrt hochzuladen, wer weiß. Finde ich hochinteressant und glaube ich auch, ja, ein schöner Ansatz, dass da nochmal einfach nochmal eine neue Plattform kommt, eine entspanntere. Wasser trinken, genau. Wir haben hier irgendwie gefühlte 35 Grad hier im Studio.
Bisschen warm hier drin, ne?
Gut, dass du noch was mit hast. Sonst müssen wir tatsächlich, wir machen manchmal heimlich eine Pause. Das kriegt keiner.
Ich habe hier auch noch eine.
Sehr
aber
gut.
Aber Dan hat auch schon nicht mehr so viel.
Das wird mich noch retten hier.
Ja, wir haben hier, wir machen auch manchmal heimlich eine Pinkelpause. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das mitkriegen. Wir versuchen es immer mit so einem, wir schneiden ja gar nicht unseren Podcast. Also, so gut wie nie, es sei denn, einer schreibt irgendwie, wenn man denn in der Kamera sieht, irgendwas ganz groß aufschreiben und so heimlich hinzuschieben, dann weiß man, dann also kann man mal gucken, ob in den nächsten 2 Minuten Cut passiert. Ob sich die Dings.
Oder ob der jetzt noch nachträglich reingeschnitten wird.
Nein, wir schneiden hier nichts.
Okay. Die rein und rausschneiden nicht. Wenn, dann ist es ein Cut und dann cutte ich natürlich. Also es wäre schon für die Zuhörer, insbesondere die die den Podcast hören, schon ein bisschen doof, 3 Minuten nichts zu hören. Mhm. Für die zugucken, ist es vielleicht gar nicht blöd, ne? Zu gucken, ja, was macht der denn? Jetzt ist der eine gerade auf dem Klo, jetzt der andere vielleicht gerade auf dem Klo. Also so viel dazu. Das ist ja das Schöne hier an unserem Podcast. Wir machen ja auch Learning by Doing. Also ähnlich wie ihr jetzt mit Usern mit der Community, wo auf einmal viel passiert, machen wir es ja auch einfach immer so, wie es
passiert. Ja, aber
es
ist eben so nicht geplant gewesen mit den sowas wie ein Orbit. Und dann kann man ja verstehen, das muss man irgendwie vielleicht mal integrieren mit einer cleveren Idee.
Aber machen. Das Wichtigste, und das ist ja, ich bin ja nun auch Unternehmer und denke so, du denkst ja auch unternehmerisch. Ach. Machen.
Ja.
Also zu sagen, naja, wir haben jetzt diesen Orbit, wir haben eine total coole Idee, wie kriegen wir das hin?
Eben, und das ist halt auch, was ja schön daran ist, dass wir hier im Markt sitzen, dass wir dran sind an den Leuten, dass wir so das haben wie ein Community Manager, dass wir mit den Leuten auch zusammenarbeiten können. Dass wir eben nicht sagen, das ist unsere Lösung, das geht jetzt nicht, sondern dass wir eben einfach wirklich mit den Leuten arbeiten können.
Ja, erstmal überhaupt erstmal erreichbar sein als Plattform, ist ja schon mal nicht doof.
Deswegen bin ich heute hier.
apropos erreichbar der Plattform. Wenn eure User, Ambassadoren und so weiter, die helfen euch ja, die Plattform auch zu verbessern, hört ihr da auf eure User? Wie funktioniert das, wenn jetzt jemand da kommt und sagt, ja, ich hätte gerne diese Funktion, ich hätte gerne die M-Taste zurück? Das hat, glaube ich, funktioniert. Die war aber mal drei Wochen weg.
Also mein Anfängervideo war live, dann gab es irgendwie 40.000 Klicks oder so mit dieser M-Taste. Und dann gab es mal für 20.000 Klicks keine M-Taste. Und was schreibt der denn da? Was macht der denn da im Video? M-Taste funktioniert überhaupt nicht.
Die war wirklich mal, die hatte ein Karten-Update oder irgendwas in 2 oder 3 Wochen.
Das weißt du gar nicht, hä?
Hast du das mitbekommen?
Ja, das war, war das
letztes Jahr?
Jetzt wissen die Hörer gar nicht, was eine M-Taste ist.
Was ist die M-Taste? Oh Gott, stimmt. Jetzt reden wir die ganze Zeit um die M-Taste. Die M-Taste blendet die Route aus.
Ja,
wie aber easy, die Ämter, alle, die ist, wir haben jetzt sicherlich einige, die das Video von Dan noch nicht gesehen haben.
Die können jetzt Dans Video gucken.
Ja, das mit der M-Taste haben wir nicht. Ich glaube, der Tipp kam von irgendeinem User an dich auch. Ne? Du hast es auch nicht gewusst, oder?
Der kam von Johanna, glaube ich.
Kann sein.
Ja, ich kannte den schon ziemlich lange.
Weil das ist ja immer so, du planst deine Route, hast vorher noch den Straßennamen und irgendwas gesehen, was du sehen wolltest und dann war da dieser blaue Strich.
Genau.
Die M-Taste macht den blauen Strich weg, um zu gucken, ja, auf welcher Strecke bin ich? Ist es eine Bundesstraße, eine weiße, eine gelbe, was auch immer?
Ja, was aber noch cooler ist, ist, wenn du vorher die Kartenansicht wechselst in Satellitenansicht und dann die M-Taste drückst, dann siehst du ja wirklich, was drunter ist.
Stimmt, ja. Das kommt noch dazu, ja. Naja, also diese M-Taste ist wichtig und die nutze ich jetzt auch immer, wo ich sage, jetzt drücke ich mal schnell die Strecke wieder weg, weil ich einfach vergessen habe, war das jetzt die richtige Straße oder nicht.
Ich bin ja schon ein Jahr vor dir zu Komoot gekommen und habe gesagt,
jetzt erzähle ich
die Geschichte, wie sie wirklich sein muss. Mein Nachname ist Miesen und man musste diese Taste mit irgendeinem Buchstaben belegen.
Ja, ja.
Und dann hat Komoot gesagt, na gut, dann opfern wir die Buchstaben M für die Miesentaste. Damit das jetzt hier mal klar ist, was das für eine Taste ist.
Ja,
das
ja.
ist die Miesentaste.
Ja.
So, jetzt haben wir es geklärt, jetzt können wir weitermachen.
Sehr gut.
Jetzt,
ja, ja.
Jetzt gehen alle Leute den Podcast stoppen, planen irgendwas auf Komoot und drücken M.
Und dann geht's bestimmt heute nicht.
Oh, genau, doch. Ja, ja. Das ist dann wieder das Beste, wenn es dann wieder nicht geht. Ja, aber das, aber solche Funktionen, die angefragt werden. Ich glaube, ihr mit 20.000 Usern wird natürlich auch viel eingesendet. Da muss man wahrscheinlich.
20 Millionen.
Das habe ich gesagt.
20.000.
Ja, ja, ach so.
Das wären wahrscheinlich schon genug. Ja, ja, klar, mit 20 Millionen wird unglaublich viel.
Muss man ja als Softwareentwickler ja Tools haben, wo man sagt, ja, das ist die To-Do-Liste und dann irgendwann eskaliert irgendwas, dann muss es mal schnell gemacht werden, bevor es. Aber wenn jetzt einer fragt, er braucht einen Pferdetrail. Und es sind nicht 100.000, die einen Pferdetrail brauchen, dann macht man den erstmal nicht, ne?
Genau, also es gibt erstmal immer den Unterschied natürlich zwischen Bugs, also Fehlern in der App. Die M-Taste funktioniert gerade nicht und die ist eigentlich da.
Ja.
Das hat natürlich immer eine Priorität, das zu fixen. Mhm. Das andere sind natürlich dann Produktweiterentwicklung und klar, da hören wir auf unsere Nutzer, da hören wir zu. Ob das jetzt über den Kundenservice reinkommt und sich das bündelt und die das einfach festhalten oder auch bei uns Community Manager, die natürlich einfach sehr nah dran sind an den Nutzern, an den Markenbotschaftern etc., die das Feedback weitergeben. Das wird angenommen. Wie gesagt, es ändert sich ganz vieles einfach nicht von heute auf morgen, weil vieles einfach länger braucht, um technisch umgesetzt zu werden und auch einfach, weil häufig diese Roadmap, weil es so viele Potenziale gibt. Der eine wünscht sich den Pferdetrail, der andere wünscht sich die Wasserwege, der nächste wünscht sich, schlag mich tot. Also es gibt so viele Möglichkeiten, an denen man arbeiten kann, dass die Liste natürlich endlos ist und auch wenn das Team wächst, es geht nicht alles auf einmal und deswegen wird natürlich priorisiert. Wir versuchen da Nutzerfeedback so gut es geht einzubeziehen und was wir jetzt gerade eben hatten, das Thema Collections und Zusammenarbeit mit der Community und wie sich jetzt dieses Collections-Tool gerade jetzt weiterentwickelt hat, weil wir gehört haben, okay, damit das für sowas funktioniert und damit es ansprechender ist, muss die Kartenansicht anders sein und man muss irgendwie auch die Touren schon in der Collection-Overview-Seite liken können und ich möchte mal ganz oben sehen, wie viele Touren in der Collection drin sind und möchte da einfach auf den Kommentar-Button klicken können und dann direkt runtergescrollt werden. Da hören wir zu und da sind wir mal dran. Es geht nicht alles auf einmal, aber.
Aber das ist natürlich ganz cool auch an deinem Job. Ist der neu ausgeschrieben worden? Oder?
Der war neu,
okay.
Genau. Es gab vorher schon Mountainbike, eine Community Managerin. Das Team war klein. Auch wir als Community-Team sind sehr gewachsen im letzten Jahr, was super cool ist. Genau, der war neu und deswegen hat sich da auch, wie ihr es ja merkt, seit 2019 unglaublich viel getan in die Richtung, weil wir jetzt das erste Mal eben die Möglichkeit haben, so eng auch mit den Menschen zusammenzuarbeiten.
Aber das heißt ja, für die Softwareentwicklung ist das ja auch dein Job mit, weil du natürlich an Leuten dranhängst, eben nicht am normalen User, der den Support anschreibt, sondern an den Power-Usern, die wirklich jeden Tag was hochladen, die jeden Tag eine Strecke planen und so weiter. Das heißt, du kannst ja deine Anfragen auch schon so ein bisschen, die haben ja auch schon ein bisschen Priorität wahrscheinlich beim Entwicklerteam, wenn du sagst, hier, ich habe jetzt da 3 Profisportler, die irgendwie eine Funktion brauchen oder noch mehr, dann weißt du, das ist wahrscheinlich auch was für den Rest der Komoot-Welt, ne?
Ja, auch da versuchen wir einfach intern besser zu werden, genau, wie wir da priorisieren, Feedback weitergeben. Aber ja, genau, weil dieses Thema Community, sonst hätten wir keine Community Manager eingestellt, für uns ein sehr wichtiges ist, hat das natürlich auch eine Priorität dann.
Okay. Ja, das mit der Slideshow funktioniert schon mal ganz gut.
Ja, die brauchen auch
Komoot. gehen wir nämlich zum nächsten Thema, auch eins der für uns, glaube ich, oder insbesondere auch für Dan der interessantesten Themen, weil Dan ja kartenmäßig, glaube ich, noch nerdiger oder zumindest ein bisschen nerdiger als ich. Ich habe ja zuerst Komoot entdeckt, weil es so einfach war. Und Dan konnte ja mit diesen komplizierten Tools vorher noch ein, zwei Jahre länger leben.
Also es wird nicht.
Dan, du suchst nochmal alle alten E-Mail-Adressen durch.
Du musst das beweisen.
es geht jetzt um das Kartenmaterial. Ne, das ist am Ende weiß ich gar nicht, wie viele das wissen, weil es steht ja nur so klein da, OpenStreetMap ist die Kartenbasis. OpenStreetMap ist ja auch ein Community-Projekt, ein Open-Source-Projekt, wo jeder auf der ganzen Welt sagen kann, ich kümmere mich darum, die Karten mit zu verbessern, kartografieren, Straßen einzutragen, Straßenbeschaffenheiten einzutragen, Tankstellen ein, was es nicht alles gibt. Was ziemlich krass ist, weil ohne OpenStreetMap, glaube ich, viele Dienste und viele Dinge und Navigationssysteme oder auch Fahrradcomputer es gar nicht gäbe zu dem Preis, weil das ja alles lizenzfrei mehr oder weniger ist. Ne? Also das heißt, es ist dadurch, ich glaube, wenn man jetzt bei TomTom oder bei Google irgendwelche Karten einkaufen muss, kostet das richtig Geld, was sich kleine Firmen oder Startups vielleicht gar nicht leisten können. Aber mit OpenStreetMap-Implementation können sie halt einfach Dinge machen, müssen natürlich auch Regeln beachten, so ist es nicht. Also für die Leute, die nur so als kleine Erklärung, was OpenStreetMap ist, kann man da noch mehr zu sagen?
Was? Ja, ich glaube, was da ganz interessant ist, weil du jetzt gerade von Lizenzrechten sprachst und das kostet sonst gerade für kleine Firmen sonst viel Geld. Was natürlich aber auch super interessant ist, ist dadurch, dass OpenStreetMaps eine Open-Source-Plattform ist und jeder mitwirken kann, ist das unglaublich dynamisch. Also OpenStreetMaps entwickelt sich immer weiter. Ich kann da als Nutzer mich einfach anmelden, ich kann da Wege eintragen, austragen, den Untergrund anpassen etc. Und das ist natürlich gerade auch für eine Anwendung wie unsere unglaublich wichtig, weil da geht es ja nicht nur darum, dass wir irgendein Kartenmaterial brauchen, sondern wir wollen natürlich auch Kartenmaterial, was up-to-date ist. Mhm. Und auch wenn gedruckte Karten was total Romantisches haben, eine Karte hast du gedruckt und dann ist die schon wieder irgendwie überfällig. Mhm. Und das ist halt das Schöne, dass das OpenStreetMaps-Material, dadurch, dass das von dieser weltweit riesigen Community eben getragen wird und upgedatet. Und das ist je nach Region ein bisschen anders, je nachdem, wie da vielleicht dann auch staatliche Organisationen mit drin stecken oder Tourismusverbände, die ein Interesse daran haben, dass die Region gut abgedeckt ist, einfach sehr gut gepflegt und wird eben regelmäßig dann auch auf Komoot synchronisiert, sodass wir eben auch immer aktuelles Kartenmaterial haben. Da geht es gar nicht mehr nur darum, überhaupt Kartenmaterial zu haben oder das eben jetzt für eine bestimmte Lizenz.
Ja, du hast ja vorhin das Wort Algorithmus schon in gesagt, das ist ja am Ende so, dass ihr ja dann Layer drüber legt, der ja eine gewisse Intelligenz haben muss, damit ich, wenn ich den blauen Punkt verschiebe, sich der Rest der Strecke auch neu verschiebt oder wenn ich die M-Taste drücke, dass es sich ausblendet. Ne? So, das ist halt einfach für mich einfach bedienbar ist. Ich glaube, das ist sowieso, ist das immer noch das Key-Feature und immer noch der Key.
Die M-Taste?
Die M-Taste, die auch. Aber du hattest am Anfang gesagt, schön von A nach B kommen. Und ich sehe das Key-Feature auch da drin, dass man einfach eine schönere Strecke hinkriegt, als wenn man einfach Google, man kann ja seinen Google Maps aufmachen und sagen, navigiere mich da und da hin und dann fährt man schön an der Bundesstraße lang den schnellsten Weg. Ja. Und das schafft ihr ja wirklich, da Strecken zu zaubern, die wirklich schön sind. Für mich das zweite Key-Feature war ja einfach diese einfache Bedienbarkeit auch, ja, dass man einfach einen Zugang schafft, der einfach ist zu diesem sehr, sehr komplexen Kartenmaterial, was dahinter steht.
Ich glaube, da ist so ein bisschen der Kern weggegangen von nur, wir wollen ein Feature, was eine schöne Strecke von A nach B plant, unserer Mission, wir wollen Menschen schöne Outdoor-Abenteuer möglich machen. Und das beinhaltet klar immer noch dieses einfache Planen, auch den Punkt Navigation, aber auch das Routen suchen können, sich inspirieren lassen zu können. Also es ist einfach natürlich, ist gewachsen, ist ein bisschen breiter geworden. Der Kern ist irgendwo immer noch der gleiche. Wir wollen einfach, dass Menschen schöne Outdoor Abenteuer erleben können. Und das eben ganz einfach.
Ich würde ja noch was zur OpenStreetMap sagen.
Ja.
Ja.
Ja. Soll ich das mal machen?
Mach das.
Also für viele Leute ist das immer noch was Neues und wir sind auch nicht so tief verankert in OpenStreetMap, Ingo und ich. Wir wissen, dass es das gibt und wir wissen, dass es eine riesen Community gibt, die diese OpenStreetMap pflegt. Wie das so ist, wir nutzen das, also Ingo und ich, aber pflegen dort nichts. Mhm. Also wir beide nicht.
Ja. Wir ändern ich habe es mal probiert. Ich habe schon mal.
Hat er mir nicht verraten.
Ich habe in Kolumbien, glaube ich, schon Landesgrenzen verschoben.
Okay.
Quatsch. Man hat immer die Möglichkeit, eine Taste zu drücken, nochmal überprüfen lassen.
Ich habe tatsächlich schon mal was rumprobiert, und hat auch nach einer Stunde wieder aufgehört, weil es ist für einen Neuling, und ich bin ja nun auch softwaremäßig nicht ganz doof unterwegs, es ist nicht wirklich easy und zu verstehen. Und ich meine, ich habe auch irgendwas geklickt. Ich glaube, ich habe sogar im Deister was gemacht, dieses entweder war es im Deister oder bei mir im Kronswehr, wo ich wusste, da ist jetzt neue Schotter hingekommen und das war früher asphaltiert. Es kann auch sein, wenn man vom Parkplatz hoch zum Anna-Turm fährt, das war ja früher Asphalt und ist jetzt Schotter. Da habe ich schon mal versucht, das zu klicken, das hat aber bis heute nicht geklappt, das ist immer noch als Asphalt drin.
Jetzt komme ich. Ich habe eine Antwort dafür.
Okay.
Und die ist auch wirklich überraschend und du weißt das noch gar nicht. Also nicht so wirklich.
Ja,
das ist
Ausrufezeichen.
Nein, der entscheidende Punkt ist, dass wir nichts geändert haben an OpenStreetMap und jetzt nicht. Wir haben ja schon ein paar Podcasts gemacht, wo wir gesagt haben, ja, OpenStreetMap, bla bla bla, welche Karten werden jetzt von Komoot genutzt, welche werden von Google genutzt, wer stülpt sich drüber, wer nutzt die Basis von OpenStreetMap. Das ist ja eine Kernaussage dieses Podcasts, da kommen wir ja gleich zu. Aber so richtig Ahnung haben Ingo und ich nicht, wie wir diesen, was du gerade gesagt hast, wie wir jetzt die Wege ändern und dann nochmal.
Ich habe was geklickt und es ist aber nichts passiert.
Ja, oder wie wir, wie wir den Baum jetzt rausnehmen, den es nicht mehr gibt, um es jetzt genau zu sagen.
Wege.
Und jetzt möchte ich was sagen, was ist auch wirklich eine schöne positive Überraschung. Da freue ich mich ein Loch im Bauch. Und dann kam eine E-Mail, das ist schon 2-3 Monate her, zu irgendeinem Podcast, wo ein User aus Hamburg geschrieben hat. Ich sage nur den Vornamen, der Nico. Der hat dann halt eine schöne E-Mail geschrieben an unsere Adresse, podcast@enjoyyourbike.com. Ihr seid super nett und der Podcast ist toll und so, aber ich habe das Gefühl, so richtig Ahnung von OpenStreetMap habt ihr nicht.
Stimmt. Frechheit.
Also, Frechheit. Also wir wissen, worum es geht und die Basics haben wir verstanden, aber wir nutzen halt lieber Komoot als Software, von A nach B zu kommen und die Planung. Also da haben wir ja ausgiebig drüber gesprochen, dass wir das einfach haben wollen, eben easy zum Planen. Und dann hat er gesagt, naja, wenn ihr mal irgendwie eine irgendeine OpenStreetMap-Schulung haben wollt, ich bin da relativ nerdig unterwegs, das ist genau mein Fachgebiet, ruft mich an, das ist meine Nummer. Tja, habe ich ihm erstmal geantwortet, du kannst dich drauf verlassen, ich werde dich anrufen, nicht morgen und nicht übermorgen, auch ich muss meinen Terminkalender ein bisschen schützen, aber kannst dich drauf gefasst machen, wenn man mir so eine Steilvorlage gibt, den rufe ich an.
Dann ruft er ihn auch nach 4 Monaten an.
Und dann habe ich ihn vor 2 Wochen habe ich ihn angerufen und einfach auf gut Glück und habe gesagt, ja, ich bin's, der Typ aus dem Podcast. Du hast gesagt, ich kann dich anrufen und du erklärst mir alles über OpenStreetMap. Und ich mache es auch ganz kurz. Wir haben 2,5 Stunden telefoniert, unverhoffterweise. Er hat seinen Screen geshared und hat mir die ganzen Sachen erzählt, nämlich genau das. Deswegen wollte ich da so witzig drauf antworten zu dir. Was Ingo so sagt, hat mir genau gesagt, du meldest dich da an, du machst den User, überleg dir, ob du einen Klarnamen nimmst oder einen anonymen Namen und dieses und jenes. Und hast du denn jetzt schon Sachen, die nicht richtig funktionieren? Habe ich gesagt, ja klar, habe ich schon Strecken, die nicht richtig funktionieren. Dann sind wir da hingegangen, haben die Strecken geändert und ich sage, ich habe jetzt echt keinen Mut, also ich habe ihm das gesagt, ich habe jetzt echt keinen Mut, eine Strecke zu sagen, ändern. Er hat gesagt, dann machen wir das jetzt zusammen. Und dann, also das sind kindliche Anfänge, wo ich in diesem Podcast gerne sagen will, so geht's bestimmt vielen.
Ja.
Und Ingo hatte schon gesagt, und am Ende des Tages, du hast ja nicht deine Ehre zu verlieren, wenn du einen Fehler machst in OpenStreetMap. Das ist eine wichtige Message nach diesen, viele Grüße an den Nico, nach den 2,5 Stunden, du hast ja nichts zu verlieren. Du kannst einen Fehler machen, da wird es aber ganz viele Leute geben, die sagen, hey, das korrigieren wir mal wieder, da hast du was falsch geklickt.
Da ist aber ein Kontrollmechanismus dahinter, der dann guckt, ob du auch das Richtige geklickt hast.
Ja, du kannst, und das hatte die Isabel eben schon gesagt, ich will es ganz kurz halten, du kannst ja auch sagen, ich möchte diese Änderung machen, aber ich mache diese Änderung nicht, aber ich möchte sie machen. Dann guckt jemand anders nach und sagt, okay, die säge ich ab. Du kannst natürlich auch sagen, nein, ich bin mir 100% sicher, ich mache alles richtig, ich mache jetzt diese Änderung. Und dann ist aber eine etwas höhere, in Anführungsstrichen, Gefahr, dass dir natürlich 5 Leute sagen, Ingo, so aber nicht. Hm. Ne, die dann sagen, nächstes Mal fragst du vorher. Und noch cooler ist ja die Funktion, und das ist, damit höre ich dann mit der Sache auf, wenn du irgendwo fährst, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für unseren Podcast heute, und du merkst, das ist nicht Asphalt, was du gerade geschrieben hast, da zum Fernsehturm hoch, das ist jetzt, oder zum Anaturm war das, das ist jetzt Schotter, das war immer Asphalt, jetzt ist es Schotter. Du brauchst ja gar keinen Account bei OpenStreetMap. Du kannst auch der komplett anonyme User sein, der überhaupt keinen Account hat und gehst zu der Stelle und machst einfach nur, naja, ich nenne das jetzt mal in meiner Sprache wie so ein Post-it-Note. Leute, da hat sich das geändert. Das heißt, du machst nichts anderes wie einen Piekser setzen und sagen, das hat sich geändert. Und dann kommen solche Typen, die Power-User, die dann sagen, da hat irgendeiner anonym irgend so eine Sache angepinkt, da ist jetzt Schotter. Naja, ich wohne da, ich fahre da vorbei, ich gucke mir das an, ob das stimmt. Und jemand anders behebt das Problem für dich.
Aber jetzt ist ja das größte Problem, was ich auch noch hatte, dass du ja so einen langen Dropdown hast für Schotter.
Nee, da habe ich jetzt ja gelernt.
Okay, weil ich hatte da...
Da kann ich dir jetzt ja helfen.
Welchen, ne, dann, mit wie vielen Spuren?
Aber das ist jetzt vielleicht zu langsam, aber zumindest habe ich es jetzt durch den Nico gelernt, dass du ja da Beispielbilder dir einbinden kannst. Und das ist ziemlich krass.
Ach,
also
so.
In OpenStreetMap kannst du dann in so eine... Das ist so ein,
eine Hilfefunktion.
So,
eine,
so ein Wikiboard, ne?
Okay.
Wo du dann sehen kannst.
Ja, das ist hilfreich. Das
genau. Grade 1, Grade 2. Ich weiß nicht, ob du das auch schon weißt, aber da steht dann Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4. Und jetzt höre ich auf mit dem Monolog. Und das hilft dann wieder Komoot zu sagen, naja, da können wir dann mal können wir da auch mal ein Gravelrad rüberschicken. Und ich hatte nämlich zum Beispiel in Dänemark was geändert in komplett Sand. Ja, dann schickst du da auch nicht den Gravelfahrer rüber, weil es ist Sand.
Ja, genau. Und das ist das Schöne an OpenStreetMaps. Das ist dynamisch, die Community wirkt mit. Du hast aber gleichzeitig auch die Möglichkeit als Komoot-Nutzer, wenn du irgendwo stehst und merkst, hier geht's nicht lang, eigentlich nicht zu sagen, na, jetzt ärgere ich mich und das nächste Mal fahre ich irgendwie wieder da lang, weil ich hab's vergessen und die Route wieder geplant. Du hast die Möglichkeit, es zu ändern. Und wenn du wirklich sagst, naja, aber ich will nicht mehr irgendwie anonym überhaupt irgendwie auf OpenStreetMaps gehen, das ist mir zu kompliziert, dann hast du sogar die Möglichkeit im Routenplaner unten auf Komoot, gibt es unten rechts
in eurer Software.
Ausrufezeichen. Dann kannst du auf dieses Ausrufezeichen klicken und dann kannst du für diesen Abschnitt kannst du einfach melden, hier stimmt was nicht, kannst du da reinschreiben, was das Problem ist und dann kümmert sich der Support drum, wenn du wirklich gar keine Lust hast, dich mit OpenStreetMap auseinanderzusetzen.
Und auch gibt ihr das denn in OpenStreetMap ein als...
Genau,
also sozusagen auch wie so ein anonymer, das ist ungewiss, weil ihr könnt ja selber nicht hinfahren wahrscheinlich.
Genau, ja, je nachdem wie offensichtlich es ist. Du kannst ja auch immer noch auf Satellitenkarten wechseln etc. Mhm. Wir haben nur natürlich, wir können reagieren, wenn die Nutzer eben mithelfen. Wir haben natürlich aber nicht die Manpower, die Welt zu vermessen und proaktiv um Streetmaps zu arbeiten. Das geht nicht. Wir versuchen aber zum Beispiel auch anders mit einzugreifen, indem wir halt gemerkt haben, na klar, Tourismusregionen, die haben ein Rieseninteresse daran, dass OpenStreetMaps in deren Region gut funktioniert, weil nicht nur Komoot darauf zugreift, sondern auch alle möglichen anderen Apps. Das heißt, naja, jetzt sagen wir mal, die Tourismusregionen, die sind super attraktiv für Wanderer. Wo informieren sich die Wanderer vorher, ob sie da gerne zum Wandern hinwollen? Auf Komoot. So, dann ist das natürlich für die Tourismusregion gut, wenn deren Wege einfach dort auch gut funktionieren, sonst fährt der Wanderer dahin, will da wandern gehen und hat am Ende irgendwie einen doofen Urlaub, weil er hat sich Thema verlaufen und der Untergrund war ganz anders, als er gedacht hat. Deswegen haben die natürlich ein Interesse daran. Und die haben gesagt, naja, wir können das Material nicht überarbeiten, aber auch wir haben zum Beispiel angefangen, so wie du das mit dem Nico hattest, setzen wir uns hin und unsere Experten für OpenStreetMaps und schulen dann einfach die Tourismusverbände und sagen, okay, gut, wir laden uns euch ein zu einem Workshop und wir erklären euch heute, wie könnt ihr in eurer Region, weil ihr seid die Experten vor Ort, OpenStreetMaps überarbeiten und dann funktioniert eure Region nicht nur auf Komoot gut, sondern auch auf allen anderen Apps, die darauf zugreifen. Das ist so ein Geben und Nehmen einfach.
Ja.
Da fällt mir ein, wo du das vorhin gesagt hast mit USA, die Bundesstraße, kompletter Schotter, auch der, und das ist natürlich auch ein Teil der Antwort, der OpenStreetMap-Kollege in den USA, viele Grüße auch an Holger, der hat mir auch schon viele Fragen geschickt, der kann ja auch hingehen und sagen, hey, das ist zwar Bundesstraße, aber eben Grade 3, also dieser Schotter, beziffern. Mhm. Und dann kann man da ja auch nicht eine Rennradstrecke langschicken. Genau. Ist ja wieder das gleiche Spiel.
Genau, auf der anderen Seite musst du natürlich dann auch anfangen, den Algorithmus anzupassen. Bevor du jetzt jeden Weg in den USA da anpasst, musst du auch an den Algorithmus lernen, okay, ich kann jetzt nicht mehr pauschal davon ausgehen, dass eine Bundesstraße da Schotter ist.
Mhm. So.
Aber fand ich jetzt, also Ingo hat das ja gesagt, ist so meine wichtigste Sache von dem Podcast, den Leuten klar zu machen, und ich glaube, das ist jetzt auch klar geworden, unter allem ist dieses OpenStreetMap. Auch wir sind da faule Jungs, Ingo und ich, und arbeiten nicht super viel aktiv damit und haben nicht die viele User-Erfahrung, aber man hat es verstanden. Ihr wollt das machen, ihr seid eingeladen, an dieser Sache mitzuarbeiten. Es kostet euch nichts, es kostet eure Zeit, aber ihr verbessert damit auch die Route. Und nicht gleich meckern, wenn irgendwas nicht richtig ist, dann richtig stellen.
Hm. Ja. Ja. Gut. Ja, eine Sache noch. Die Frage hattest du hier mit dem, da sind wir jetzt.
Ja, da habe ich auch heute mich, glaube ich, ins Fettnäpfchen gelegt. Mit diesen Points of Interest, natürlich ist das eine Sache, die, bei dem Orbit habe ich das gemerkt. Ich habe meinen Orbit geplant und viele Leute haben geschrieben, ja, aber das habe ich dann nochmal in OpenStreetMap geladen, weil ich wissen wollte, wo ist der Tank? Wo ist die Tankstelle? Und dann habe ich zu dir gesagt, heute im Vorgespräch ganz kurz, warum sind denn da die Points of Interest eigentlich nicht in Komoot? Und dann hast du mir gezeigt, dass ich blind bin.
Ich habe mich erstmal total über die Frage gewundert. Ich habe die Frage gehört und ich habe es erstmal nicht verstanden.
Das ist öfters, wenn ich eine Frage stelle.
Ich muss das noch einmal für die Zuhörer. Also wir sind jetzt gesprungen zu dem Thema, wir haben ja es gibt die Highlights bei Komoot. Ja. Ne, wo man wirklich diesen roten Punkt hat, wo irgendeiner per Hand reingetragen hat, schöne Aussicht, hier ist ein schöner Radweg, was weiß ich, irgendeine Sehenswürdigkeit oder ein schönes Schloss, was auch immer. Und hört man auch bei manchen YouTubern hier, der Roadbike Party YouTuber Magnus, der sagt auch manchmal, hier habe ich eine coole Ecke gefunden, die trage ich euch bei Komoot als Highlight ein. Ne? Ah. Und dann verlinkt die Strecke unten zum Beispiel. Und wir könnten das ja auch machen und zwar, ich habe noch nie so ein Highlight eingetragen, ich nutze die aber bei der Routenplanung. Ich bin irgendwo in den Alpen, dann ist da irgendwo ein roter Punkt, dann gucke ich definitiv, ob ich da vielleicht mal dran vorbeifahre, es sei denn, da steht schöner Mountainbike Trail oder Downhill Trail, dann lieber doch nicht. Und da war jetzt ja tatsächlich die Frage, die wir aufgeschrieben haben, ich stelle die jetzt einfach auch mal, Point of Interest. Ihr habt ja eine echt tolle Funktion erschaffen, nämlich diese Highlights. Das sind die roten kleinen Punkte. Ja, aber was uns fehlt, ist ja tatsächlich sowas wie Tankstellen, Supermärkte und Sachen, die man halt bei OpenStreetMaps zum Beispiel findet. Man weiß, aha, da auf der Strecke liegt eine Tankstelle und so weiter. Und gerade wenn ich Grömitz-Tour, letztes Jahr habe ich nicht geplant, aber der Martin Brüggemann mit, schöne Grüße, mit dem ich da lang gefahren bin, da war das Wichtigste, nachts an der Tanke vorbeizukommen, um Essen zu trinken. Und Dan und ich waren davon überzeugt und wollten dich fragen, wann ihr das endlich implementiert bei euch in Komoot.
Ich kann dir nicht sagen, vor wie vielen Jahren, da war ich noch nicht da, aber das ist schon lange da. Genau, also wenn du in den Routenplaner reingehst, dann siehst du erstmal nur die roten Punkte, die Highlights. Dazu vielleicht auch noch ein paar Worte. Also Highlights sind ja einfach Orte, die von der Community erstellt werden. Nachdem ich eine Tour gemacht habe und ich Fotos aufgenommen, kann ich eben dazu entscheiden, einen Ort als Highlight auszuwählen.
Geht das eigentlich oder schnell auch, und einfach?
Es geht relativ schnell, gerade wenn du Fotos gemacht hast. Dann kannst du einfach sozusagen aus dem Foto ein Highlight erstellen. Das Foto ist ja sowieso schon an der richtigen Stelle in der Karte
zugeordnet. Das hat zugeordnet. Ja die EXIF-Daten, genau. Ja.
Und dann musst du eigentlich nur noch sagen, Highlight erstellen, Namen hinzufügen, dann kannst du optional auch noch einen Tipp dazu schreiben, was da eigentlich genau ist oder wenn es ein Café ist, die Öffnungszeiten oder so da lassen. Ja,
das mache ich jetzt erstmal.
Klicken, fertig.
Ich habe so viele Highlights da bei mir in der Ecke, die noch nie einer
ja, auf jeden Fall. Das geht super schnell. Und dann ist es so, dass du ja auf der Karte immer manche Highlights ganz klein siehst und manche ganz groß.
Mhm.
Und die großen Highlights sind einfach die von der Community besonders oft dann eben auch wieder als positiv bewertet werden. Und die kleineren sind die nicht so viele Bewertungen
bekommen. Wie bewerte ich ein Highlight?
Wenn du dran vorbeifährst, dann kriegst du dann nach, wenn du deine Tour abgeschlossen hast und die gemachte Tour hochlädst, immer angezeigt, an welchen Highlights du vorbei bist. Mhm. Und dann hast du so einen
Daumen Thumb geben. Up, Thumb ja, Down. Ich noch nie gesehen.
Du hast noch nie in die Highlights geklickt. Genau, nee. Das kannst du machen. Und umso mehr Leute dran vorbeifahren und sagen, das hat mir gefallen.
Ja richtig Sinn. Also genau. auch gerade, und das ist ja wieder diese Schwarmintelligenz, wo man sagen kann, na gut, da kannst du wirklich mal dran vorbeifahren. Und das eine Ding, wo du dran vorbei war, jetzt total langweilig, da gibst du dann halt keinen Daumen und dann
eben.
Weiß
oder halt
man
auch
das
wirklich
auch.
Mal einen runter, damit es halt irgendwie kleiner wird und verschwindet. Und das ist so das Qualitätsmanagement aus der Community. Also so funktionieren Highlights und dann gibt es neben den Highlights können natürlich alles sein. Da gibt es keine einzelnen Kategorien. Und zusätzlich gibt es eben einfach, wenn man links oben, wenn man im Routenplaner ist, gibt es so eine Suchleiste. Und sobald man in die reinklickt, ich glaube, der Ingo sucht es auch schon raus.
Ja, ich mache das mal hier im Hintergrund.
Ja, Ingo macht das mal.
Wie oft ich da oben nach einem Ort gesucht habe.
Echt, dann hast du ihn nie gesehen. Und unten drunter kommt dann so ein Dropdown-Menü, da steht alles Mögliche von
Pässe, Stempelstellen, Geschäfte, Internetzugang, Fahrradreparatur, Schutzhütten, Geldautomaten, Ladestationen.
Genau,
mit Hunden unterwegs? Was ist mit Hunden unterwegs?
Das ist eine gute Frage.
sogar Trinkwasser.
Die sind super, die mag ich total gerne. Zum Rennradfahren im Sommer auf richtig langen Touren.
Da muss ich hier gleich bei unserem Orbit gucken, ob das auch Trinkwasser ist, was denn da.
Das sind einfach nur Wasserstellen.
Das wollte ich gerade sagen, dass da Ingo will ja den Supermarkt oder die Tankstelle haben. Das heißt, Trinkwasser hilft ja Ingo nicht. Er braucht ja wirklich die Tankstelle.
Genau,
na doch, wenn hier Trinkwasser steht bei Komoot, dann glaube ich das.
Ach, da ist dann
das ist jetzt ja was ganz Neues.
Also da findest du einen Brunnen in der Regel, deswegen ist auch ein Brunnensymbol und dann hast du hier unten drunter, ich glaube das zweite von unten, was du gerade offen hast, Geschäfte und da findest du dann alle Supermärkte. Die POIs, die funktionieren so, dass…
Aber die Tankstellen selber habt ihr nicht, die stehen dann unter Geschäften.
Genau, die sind unter,
ne,
Geschäften. Ist eine sehr, sehr kleine, muss man mal sagen, für uns jetzt alle drei wahrscheinlich super wichtig, die Tankstelle, ist dann doch eine relativ kleine Subgruppe an Usern, die jetzt unbedingt die Tankstelle möchte, weil sie irgendwo nachts unterwegs ist und nicht einfach das Geschäft nimmt, deshalb aktuell noch unter Geschäfte.
Aber könnte sich ändern,
könnte
weil
ändern.
Viele Bikepacker, viele Leute, die in der Nacht auch Rad fahren, viele Graveler sagen, ich
Tankstellen
brauche
sind
eine
doch sehr wichtig.
Tankstelle,
genau.
Damit ich auch nachts um eins notfalls mal einen Kaffee trinken kann.
Genau, das könnte sich ändern.
Ich
habe es auch schon mal ins Feedback geworfen.
In Springe müsste doch die Tankstelle hier sein, oder? Oder sehe ich das falsch?
Vielleicht, wenn du nochmal weiter reinscrollst, dann könnte sie kommen. Es ist so, also um genau das zu erklären, das sind ja keine User-generated Orte, sondern das sind Orte aus OpenStreetMaps, die eben importiert
Stopp,
werden.
Ingo, da ist sie, genau.
Da, ne? Die
genau.
Tankstelle ist ziemlich, die Tankstelle hat er jetzt hier nicht gefunden.
Genau, und das liegt daran, dass eben Komoot für diese POIs eben Orte aus OpenStreetMaps importiert, aber natürlich nur Orte, die mit bestimmten Tags versehen sind, weil wir wollen nicht das Nagelstudium die Ecke und auch nicht den Friseursalon, das ist jetzt für unsere Community nicht besonders hilfreich, sondern wir wollen eben diese Outdoor-Orte. Tankstellen, wie wir es gerade hatten, waren jetzt, abgesehen von dieser Ultradistanz, Bikepacking, Community und Co., auch nie so relevant, weil wir sind nicht mit dem Auto unterwegs. Aber ja, ihr habt recht, das ist sicherlich ein Punkt. Es ist auch schon auf dem Feedbackboard. Trotzdem werden eben einfach Orte integriert, synchronisiert auf Komoot, die eben diese Tags erfüllen. Also zum Beispiel Trinkwasserstelle oder eben Geschäft. Die werden importiert, die findet man dann auf Komoot. Und kann sie dann anklicken.
Alleine Pässe ist ja der Knaller.
Eben.
Aber
Orte,
der Nienstädter Pass, den hat er nicht als Pass markiert.
Dann hat er wahrscheinlich einfach den Tag nicht auf OpenStreetMaps. Also wenn da jetzt jemand…
Aber das könnte man machen.
Könnte man machen, ja.
Was wir gerade gelernt haben. Dann gehst du dahin und setzt dem Nienstädter Pass diesen passenden Tag.
Genau.
Also jetzt, wo du bei uns bist und wir Tankstellen ganz, ganz wichtig finden, inklusive Öffnungszeiten.
Inklusive Öffnungszeiten.
Musst du da natürlich gleich nachher, wenn du im Zug sitzt, anrufen und sagen, das muss jetzt morgen stehen.
Morgen gibt es die Tankstellen. Nee, ist tatsächlich, habt ihr recht, also gerade in diesem Bikepacking-Bereich natürlich wichtig, dass einzeln nochmal außerhalb vom Geschäft.
Ansonsten würde man ja denken, Tankstellen interessiert Autofahrer, aber doch nicht Outdoor.
Ja, ja.
Das hat ja jeder, das ist schon klar, dass man das so denken könnte. Aber so ändern sich halt Sachen.
So ändern sich die Dinge, genau.
Ich möchte mal wissen, was die Tankstellenbesitzer, die Tankstellenbesitzer in Springe sagen, dass die da immer Leute kommen mit Cola und Wasser und die bald keine Getränke mehr im Kühlschrank haben.
Kann ich dir sagen.
Echt? Ja. Hast du mit dem schon mal gesprochen?
Die finden das super, dass ich den Orbit direkt an der Tankstelle vorbeigelegt habe. Die Applaus. Also ich habe natürlich jetzt lebenslanges Cola-Recht.
Hast du mit dem wirklich
gesprochen? Nein, habe ich nicht. Aber es ist ja offensichtlich, dass da alle anhalten.
Aber das muss ja, das muss ja schon so. Also die waren auch schon so. Der eine hat schon automatisch keinen Pfand abgezogen. Also die wussten schon, was passiert. Also hochinteressant. Also weißt du, ob bei OpenStreetMap denn die Öffnungszeiten hinterlegt sind von den Tankstellen? Das wahrscheinlich nicht, ne?
Das weiß ich nicht.
Das kann. Und dann wird es auch auf Komoot angezeigt. Also auch bei diesen Restaurants, die dort zu sehen
Ach so, das,
sind.
Das
wenn es jemand hinterlegt hat, dann sieht man das auch, wenn man draufdrückt. Das ist genauso wie in kommod. Hier siehst du jetzt zum Beispiel die Straße, genau, also eine Ortsangabe. Bei manchen ist auch eine Öffnungszeit drin, je nachdem, was eben auf Open Streetmaps hinterlegt ist.
McBurger hat keine Öffnungszeit, aber Metaxa hat auch keine Öffnungszeit.
Ganz interessant, und das ist vielleicht mal wieder so ein Schussel-Einstiegsvideo von mir. Ja, Ingo und Dan haben es schon mal übersehen. Aber so ist die Welt nun mal. So ist
es. Und wie oft ich hier oben Adressen eingebe, ne?
Ja.
Highlights. Highlights sind immer automatisch angeklickt.
Die sind automatisch. Ich kann es aber auch ausblenden.
Was sind gemerkte Orte? Ich kann mir Orte auch noch merken.
Wenn du nochmal auf ein Highlight draufklickst oder irgendeinen anderen Ort, dann kannst du das ja da hier, wenn du auf der linken Seite bist, neben dem linken Fenster,
ja,
oben,
ach, merken. Komm. Ach, da.
Ja. Da steht dick und fett merken. Genau.
Ja, das ist natürlich auch cool.
Und dann kannst du merken. Und nicht nur die Highlights, sondern auch diese ganzen anderen Points.
Ja, auch eine Funktion, wenn ich dann irgendwie das nächste 10. Mal in Südtirol bin, dann, dass ich mir mal 10 gemerkte Stellen irgendwie, wo ich sage, okay, da will ich nochmal hin.
Genau.
Okay.
Genau, und dann findest du die
nicht
ganze
doof.
Wieder.
Nicht doof. Sehenswürdigkeiten haben wir auch im Deister hier. Okay.
Aber das bringt mich zu einer, ich nenne sie provokative Frage. Kann man ja auch mal so stellen. Letztendlich könnte man denken, ja Mensch, alles baut auf Open Source auf, also auf OpenStreetMap. Ihr habt jetzt von Komoot aber ein kommerzielles Produkt rausgemacht. Zu den Preisen kommen wir ja gleich noch. Ist das nicht eigentlich ein völliger Widerspruch? Das eine ist jetzt kostenfrei und ihr baut jetzt was und verdient mit den 20 Millionen Usern natürlich auch ein Batzen Geld.
Ich finde nicht. Also OpenStreetMaps ist natürlich die Kartengrundlage. Was Komoot anbietet, ist natürlich einfach wesentlich mehr. Wir haben ein nutzerfreundliches Produkt daraus geschaffen, was dann natürlich einfach über diese Routenplanung alleine hinaus einfach nochmal viel mehr auch anbietet an Inhalten, an Nutzungsmöglichkeiten, die Navigation, wie man Touren miteinander teilt. Wir haben da unglaublich viel Arbeit dran investiert. Und klar, es ist ein Service und ihr kennt das ja, Service kostet Geld. So, und wir müssen davon leben. Wir sind eben nicht alle Open Source und das, was es
ja,
es kostet.
Ja, sind 80
das,
Mitarbeiter, die davon
das sind 80
ernährt
Mitarbeiter.
Werden. Ne,
aber ich wollte hier zumindest die Frage mal aussprechen.
Genau,
also,
und ich glaube, wir haben einfach ein sehr umfangreiches Produkt geschaffen, was einen sehr hohen Wert hat und dafür sich dann anzuschauen, was Karten auf Komoot kosten. An sich ist es ja eine kostenfreie App. Ich kann Komoot komplett umsonst nutzen, solange ich es online nutze. Ich kann meine Routen planen, ich kann die, solange ich online bin, auch online navigieren über die App. Erst wenn ich dann wirklich sagen möchte, okay, ich möchte jetzt irgendwie mir diese Routen auch runterladen oder die offline navigieren.
GPX-Dateien und dies, alles,
dann,
was man so braucht.
Genau.
Fahrradcomputersynchronisation und so weiter.
Ja.
Und da 30 Euro einmalig.
Wir haben ja nochmal so einen extra Punkt, was
genau
die Unterschiede vom Preis sind.
Genau.
Aber das ist ja ganz interessant. Also man kann ja jetzt auch VW nicht verbieten, Autos zu verkaufen, die auf Straßen, die wir Steuerzahler bezahlt haben, fahren. Ne? Also es ist am Ende muss man da ja. Das gehört halt mit dazu. Irgendwer.
Mein Kabel.
Das Kabel, okay.
Knuspert.
Das Kabel knuspert. Hat sich wieder beruhigt?
Ja.
Sehr gut. Darf man wohl nicht. Ich hoffe, es steckt richtig
drin.
Bleibt
jetzt da hinten.
Ja. Nee, deswegen, also da. Dafür finde ich auch, hat Komoot natürlich auch was geschaffen, und es gibt ja auch andere Dienste, die was geschaffen. Auch ein Strava hat was geschaffen, was einfach bedienbar ist, was auf Karten, wahrscheinlich auf ähnlichen Karten, weiß gar nicht, worauf die basieren. Das ist ja immer so, wo ich sage, na gut, da hat ja einer was geschaffen, um das überhaupt zugänglich zu machen.
Wichtig ist, dass
der Community was zurückgegeben wird, finde ich auch.
Ich sehe das ja auch so. Ich habe halt nur auch unsere Zuhörer so im Blick, die dann sagen, naja, jetzt reden die viel über OpenStreetMap und all die ganzen Sachen.
Ja.
Ich glaube, wir müssen mal das Kabel bei dir neu machen.
Einmal. Ich komme.
Ingo muss mal kurz den Tontechniker spielen hier. Wir haben ein Knuspern in der Leitung und wir schneiden es wahrscheinlich nicht raus. Jetzt ist besser.
Ja, jetzt ist besser. Ich glaube, es ist echt, wenn ich hier dran wackel. Nee, jetzt ist gut.
Jetzt ist alles gut, ne?
Alles gut.
Okay. Das lassen wir jetzt drin, schneiden wir nicht raus. Ja, alles gut. So ist ein Live-Podcast.
So, die Stelle finde ich ja nie wieder, das raus.
Aber jetzt hast du aber hier.
Jetzt habe ich den Knubbel verloren. Dan muss seinen Knubbel auch noch mal ein bisschen fester reinmachen, sonst verliert er den auch gleich.
Was erzählst du denn da? Die Leute wissen gar nicht, was mit Knubbel gemeint ist. Das ist
den Windschutz.
So, jetzt aber nichts mehr mit Knubbeln hier.
So, kein Rauschen mehr. Ja,
also ich hatte gerade gesagt, ich denke so ein bisschen daran. an der Community, dass die natürlich sagen, ja, das haben wir jetzt ja ausgiebig besprochen. Und ich sehe das natürlich auch so, weil ich bin ja das beste Beispiel. Ich gehe ja nicht zu OpenStreetMap und plane auf OpenStreetMap eine Route, weil ich auch in OpenStreetMap nicht so einfach eine Route planen kann. Und ich habe es ja, ich wollte die Frage zumindest formulieren und auch ich bin jemand, der es wirklich bequem haben möchte. Das ist ja auch, ich die Vorteile nutzen, klick, klick, klick. Und eine wichtige Funktion, die ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich meine Freunde einladen kann. Ja, dann, wenn mir diese Funktion geboten wird, das ist mir vielleicht einen Preis X wert, kann ich ja offen hier sagen, das ist es mir dann wirklich wert, weil diese Funktion ist wichtig für mich. Ich kann nicht immer meine Freunde anrufen und sagen, hast du am Sonntag zufälligerweise Zeit, 3 Stunden durch den Wald zu fahren? Und wie viele Leute nutzen heutzutage, jetzt nehme ich jetzt mal Google an, um irgendwelche Meetups zu machen oder Zoom oder was auch immer, und den kann man zusagen oder absagen. Und da verändert sich ja die Welt auch manchmal nicht nur zum Positiven, weil früher wäre ich zum Kumpel gefahren und hätte gesagt, hey, wie sieht's aus? Hast du mal ein bisschen Zeit für mich? Wir fahren mal Fahrrad. Und in dieser stressigen Welt, die wir so um uns haben, müssen wir uns auch Tools zulegen, die es einfacher machen. Also bin ja auch dabei, also die Frage trotzdem stellen.
Gut, also dann würde ich mal weiter wandern, einfach zum nochmal ein bisschen tiefer reingehen, von den Karten weg in die wirkliche Routenplanung. Und habe ich jetzt zum Beispiel festgestellt, für mich ist immer noch das Planen am Computer mit der Web-Oberfläche, also im Internetbrowser, so wie ich ihn hier jetzt auch noch offen habe, ist immer noch das, was am einfachsten geht. Ist das die technische Hürde da einfach die, dass man mit Maus und rechten Mausklicks und so dann doch besser arbeiten kann als mit dem Finger auf diesen Touchscreens?
Ja, sicherlich. Also klar, Web ist irgendwo immer, man hat mehr Platz am Bildschirm, man hat eine Maus, man hat die Tastatur. Es ist natürlich leichter. Es wird natürlich auch in der App auf dem Handy daran gefeilt, versucht, solche Feature trotzdem umzusetzen. Zum Beispiel dieses Track-and-Drop-Feature irgendwie auch planbarer oder einfacher zu machen. Es gibt gerade ein Feature, ich bin mir nicht sicher, ob es schon draußen ist. Sonst okay. Ist es jetzt gleich, dass die Route, wenn man auf der App einen neuen Punkt setzt, erst sozusagen nochmal die Änderung angezeigt wird und man die bestätigt oder bestätigen kann, bevor sie dann umgeplant ist. Einfach, dass man nicht versehentlich jetzt mal gerade dahin gedrückt hat, einen Punkt und sich alles durcheinander gewürfelt hat. Klar, also es ist natürlich technisch eine größere Herausforderung auf so einem winzig kleinen Bildschirm, den man nur über Touchpad bedienen kann, das gleiche Level und den gleichen Komfort in der Routenplanung umzusetzen wie an einem Desktop. Das wird sicherlich auch immer so bleiben. Wer wirklich detailliert planen möchte und lange Routen planen möchte und dann zwischen den Kartenansichten hin und her springen und dann nochmal rein und raus zoomen, der wird sich am Desktop immer leichter tun. Es geht mittlerweile erstaunlich gut auch, Strecken auf der App zu planen und da sind wir auch dran, das noch einfacher zu machen. Es ist eine andere Herausforderung als auf dem Desktop.
Die Erfahrung habe ich von meinem Video auch gemacht, dass durch das YouTube-Video viele Leute gesagt haben, ich bin bisher gar nicht auf die Idee gekommen, das am Computer zu planen. Ja. Ich habe das vorwiegend mit meinem iPad gemacht. Und das denken wir drei jetzt, das ist doch offensichtlich, dass man das am PC macht und am Laptop macht und so. Und das ist aber nicht offensichtlich. Ja. Und die Message hier rauszutragen, ist es schon ein bisschen einfacher und cooler, es am PC zu machen. Sollten wir machen. Haben wir jetzt auch gemacht.
Ja, also es sind tatsächlich unglaublich viele Nutzer, die ein Smartphone nutzen oder ein iPad, ein Tablet. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, mit wie viel Liebe zum Detail man seine Routen gerne plant. Und ich glaube, ihr seid ja ähnlich wie ich, einfach dann auch Nerd genug, um sich dann da wirklich auch mit beschäftigen zu wollen und irgendwie wissen zu wollen vorher, wie ist die Strecke und dann hier und da nochmal die kleinen Details zu verbessern und die besten Wege zu finden. Klar. Dann macht es mehr Spaß am Desktop.
Aber wie du schon sagtest, kannst du das bestätigen, dass doch dann ein Großteil der Menschen oder eurer User dann doch eher auf dem iPad oder iPhone die App nur benutzen und dass ein kleiner Teil ist, der wirklich so in die Tiefe geht, dass er überhaupt am Computer rangeht?
Nein, das ist nicht. Es ist sicher nicht ein kleiner Teil, aber Ich bin auch immer wieder erstaunt, dass doch so viele Menschen über das Handy oder über das Tablet die Route planen, weil ich nie auf die Idee kommen würde. Ich möchte einfach mich mit diesen Details befassen. Aber für ganz viele Nutzer reicht das aus. Von daher ist das.
Gutes Beispiel: Mein Sohn hat seit einem Monat jetzt Komoot, weil er ist jetzt 15, hat seit einem Monat Komoot. Wir haben das alles schön am Desktop eingerichtet, Account und all so ganzen Sachen. Und danach benutzt er nie wieder den Desktop. Ja. Macht alles am Handy. Nee, habe ich keinen Bock drauf, mache ich alles am Handy.
Aber es geht ja auch. Also, es geht aber erstaunlich gut.
Ja.
Ich kann ihm ja jetzt das nicht aufzwingen.
Ja, ja.
Ich stelle nur fest. Ja. Also er weiß, dass es das geht am Rechner und so. Nö. Interessant.
Naja, also ich hätte jetzt nämlich auch gedacht, dass viele einfach die App nutzen und gar nicht weiter drüber nachdenken. Ich glaube aber, je umfangreicher es wird, dann muss man am Computer rübergehen. Jetzt haben wir auch das Thema Gravel zumindest vorhin am Rande schon mal angesprochen, dass das euch ja auch so ein bisschen, für euch ja auch ein bisschen Herausforderung ist, diese Strecken gravelmäßig wirklich darzustellen. Also das stellt wahrscheinlich den Algorithmus komplett, bringt er den durcheinander. Ich habe das Gefühl, rennradmäßig wart ihr zu 98% immer schon ziemlich perfekt. Also da ist dann immer mal zwischendurch irgendwo ein Abschnitt gewesen, wo man... Also diese Situationen, die werden immer weniger, aber in so um 2014 rum hat man dann auch mal gesagt, na toll, Komoot, ne?
Ja.
Wo hast du uns jetzt hier hingeschickt? Also das gibt's immer, also natürlich selten, aber es gab immer mal die Sachen, aber da trifft man selten noch in Fallen rein, wo man sagt, da ist jetzt mal eine Strecke nicht befahrbar. Gravel sehe ich schon eher, wo es erstmal gar keine Funktion gab, bis vor einem halben Jahr oder so, glaube ich noch. Da habe ich dann meistens mit der Option Fahrrad gearbeitet, weil die Schotterwege irgendwie, glaube ich, mit drin hatte. Mountainbike war immer ein bisschen zu riskant oft, ne? Wo du dann irgendwo landest, das ging dann doch nicht mit dem Gravelbike. Hier in Norddeutschland geht das noch, ne? Weil wenn du jetzt nicht im Deister irgendwie einen fiesen Trail fährst, ist das alles fahrbar, weil es flach ist und so weiter. Aber also wenn du in den richtigen Alpen oder so, kannst du es ja komplett vergessen. Wenn du da irgendwie MTB eingibst, dann kannst du 10 Stunden dein Gravelbike durch die Gegend tragen. Ja, wie ist das? Wie habt ihr das gelöst oder seid ihr da noch am Lösen, das zu implementieren?
Da sind wir sicherlich immer weiter am Verbessern. Also du hast es gerade schon erwähnt, früher gab es irgendwie Fahrrad mit Schotter. So. Mhm. Das war auch noch so, als ich angefangen habe 2019. Und dass Gravel so ein großes Ding ist, das ist ja wirklich auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren gewachsen, jetzt immer mehr. So, und das haben wir natürlich auch erkannt, dass es einfach Sinn macht, ein eigenes Planungstool dafür zu haben. Und dann wurde aus Fahrrad mit Schotter eben wirklich Gravel. Und auch der Algorithmus hat sich angepasst oder passt sich an. Das wird auch weiterentwickelt. Es ist tatsächlich so, dass es einfach eine ganz andere Herausforderung ist. Einmal klar, überhaupt einen Algorithmus zu erstellen dafür, weil nehmen wir mal an, du bist ein Rennradfahrer. Dann frage ich mich als Entwickler, was möchtest du als Rennradfahrer wohl? Und dann habe ich relativ schnell definiert, naja, du möchtest auf jeden Fall Asphalt fahren, Schotter soll es nicht sein. Und du möchtest jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden winzigen Fahrradweg durch die Stadt mitnehmen, aber so Fernradwege, die sind schon nützlich. Du möchtest jetzt wahrscheinlich zwar auch größere Straßen fahren, aber jetzt auch nicht dauerhaft auf der Bundesstraße unterwegs sein. Und dann habe ich irgendwie doch relativ logisch schnell einen Algorithmus erstellt, wo ich sage, okay, und der funktioniert jetzt auch nicht nur in Hamburg, sondern der funktioniert eigentlich in ganz Deutschland oder auch in ganz Europa, weil das eigentlich einfach von den Annahmen, die ich treffen muss und diesem Algorithmus beibringen muss, sehr gleich ist. Gravel, wir hatten vorhin das Beispiel Orbit. Wie viel Diskussion gab es im letzten Jahr? Was ist Gravel? Ich glaube, der ein oder andere, inklusive Raphael, wenn du die Frage stellst, der schüttelt deinen Kopf oder fängt an zu weinen. es ist unglaublich. Und ja, ich kenne es selber. Ich habe das letzte Jahr in Innsbruck gewohnt oder überhalb von Innsbruck. Da ist Gravel was ganz anderes als jetzt rund um Frankfurt. So. Mhm. Und jetzt einen Algorithmus zu kreieren, der dir immer eine schöne Gravel-Route erstellt, egal wo du bist, das ist natürlich technisch eine ganz, ganz andere Herausforderung. Und dann eben auch, was sind diese Regeln? Was genau möchtest du eigentlich? Also es ist eine ganz andere Herausforderung. Ich gehe da selber mit so um, dass ich mich einfach dann doch bei Gravel nochmal intensiver mit der Planung beschäftige. Und es ist tatsächlich so, dass ich um Innsbruck rum in meinem Gravel-Modus geplant habe und damit ganz gut gefahren bin, weil Mountainbike war halt dann wirklich Mountainbike. Mhm. Und jetzt um Frankfurt rum, naja, plane ich einfach fast jede meiner Routen im Mountainbike-Modus und dann gucke ich nochmal, wo kann ich vielleicht nicht langfahren, aber eigentlich weiß ich, dass es keine Trails gibt um Frankfurt, wo ich mich nicht mit dem Gravelrad unterstützen würde.
Ja, das wäre so bei mir am Kronsberg ist wo ich sage, da kann ich alles bei uns, diese ganzen Feldwege geradeaus, selbst wenn da mal eine Wurzel ist, da komme ich mit dem Gravelbike rüber. Im Deister, da habe ich schon wieder das Problem, wenn er mich den Ü30 runterschickt, dann komme ich da, ich zumindest nicht mit meinem Gravelbike
genau.
da runter.
Genau, und das ist im Moment noch, also man kann sich als Nutzer, Komoot ist ein Werkzeug. Ich erkläre Komoot immer gerne als Werkzeug und umso mehr, ich kann mir ein Werkzeug kaufen, ich kann aber eigentlich nicht davon ausgehen, dass das Werkzeug den Job für mich macht und umso mehr ich lerne, damit zu arbeiten, umso besser wird mein Ergebnis am Ende und das ist eigentlich ähnlich, umso mehr ich mich damit auseinandersetze und das wirklich benutze und vielleicht auch einfach nochmal ins Detail gehe, umso schöner ist die Route am Ende. Ich glaube, gerade was das Gravel angeht, ist es einfach eine unglaubliche Herausforderung und es ist aber eine Herausforderung, die wir gerne angehen, weil es auch einfach, Gravelfahren ist anders als Rennrad oder Straße und es ist Abenteuer. Gravelfahren ist immer irgendwie Abenteuer.
Ich sehe es
genau. Das passt zu uns und wir wollen uns damit beschäftigen und da passiert auch viel, aber es ist nicht ganz so einfach.
Das heißt aber, ihr seid da jetzt auch auf Hochtouren wahrscheinlich dran am Arbeiten, da
ja,
den Algorithmus
auch das Thema
zu verfeinern. Ne?
Also Bikepacking und Gravel, das sind Themen, die passen zu uns. So, Komoot steht für Abenteuer und wir wollen es den Leuten leicht machen, rauszugehen und Abenteuer zu erleben und deswegen sind das einfach Segmente, in die wir viel investieren, uns damit viel beschäftigen.
Und da sitzen da die fleißigen Entwickler, die jetzt sehen, dass sie das irgendwie noch verfeinern oder werdet ihr vielleicht sogar verschiedene Gravel-Arten anbieten, wo ihr sagt, schnelles Gravel, langsames Gravel oder grenzwertig, wie auch immer, sind da noch Nuancen, die man da gehen muss irgendwann?
Das ist noch nicht geplant. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Es sind aber auch nicht nur die Entwickler, die daran sitzen. Es ist zum Beispiel auch gerade in diesem Thema, in dem ganzen Bereich Bikepacking, zum Beispiel auch das Team, was sich bei uns rund um alles um Inhalte und Content kümmert, dass wir eben sagen, gerade im Bereich Bikepacking ist es super wertvoll, einfach schon die wichtigsten Bikepacking-Routen schon auf fertig, ready-made auf der Plattform verfügbar zu haben. So. Und das ist zum Beispiel was, wo wir sagen, ja, und noch besser ist das, wenn die empfohlen sind von Menschen, die sich auskennen. Und da versuchen wir jetzt gerade eben gemeinsam mit unseren Markenbotschaftern so die besten Strecken auszuarbeiten, in schönen Kollektionen zu erstellen und die eben einfach auch fertig zur Verfügung zu stellen. Ob das jetzt nur für die Inspiration ist oder ob ich wirklich sage, ich möchte so einen Trip machen. Mhm. Also es ist nicht nur die Entwicklung, sondern wirklich das ganze Team, was sich da viel mit beschäftigt. Wie können wir so diese Bereiche Bikepacking, Gravel einfach attraktiver machen, noch leichter zu planen, zur Verfügung stellen.
Ja. Hätte ich auch so gesagt, dass das Kerngebiet, was wir schon vorhin auch im Vergleich zu Strava haben, schöne Abgrenzung, Gravel und Bikepacking ist ja genau euer Ding. Also hätte ich jetzt so auch unterstrichen. Sehe ich genauso. Gut.
Wolltest du noch was zur Durchschnittsgeschwindigkeit fragen oder war das?
Oh ja, das finde ich spannend.
Naja, also wenn man Komoot länger nutzt, dann hat man ja immer die Schwierigkeit, dass wenn man eine Erwartung an ein gewisses Fitnesslevel hat, was man da ja einträgt, was soll ich dir sagen? Mal ist es zu schnell und mal ist es zu langsam, dass die Zeiten dann nicht passen, die da rauskommen. Ich persönlich habe ja immer so eine Erfahrung, dass ich mich ja selber ganz gut einschätzen kann, wie lange ich wohl für 200 Kilometer Radfahren brauche, wie lange ich wohl, wenn ich gerade Rennrad fahre, meine Strecke planen kann. Bei Gravel geht das auch genau. Wahrscheinlich greife ich dem ja, habe ich die Antwort schon von dir bekommen, weil halt Gravel nicht Gravel ist. Wie willst du da eine Prognose geben? Was die Fahrzeit angeht.
Ich glaube, ich würde da einfach so, so rum darauf antworten, dass ich erkläre, warum wir diese Lösung gewählt haben. Und du hast gerade schon gesagt, du kannst dich eigentlich ganz gut einschätzen und du weißt, wie lange du circa für 200 Kilometer unterwegs bist. So. Und sobald du das kannst, dann ist es nur noch ein Dreisatz, den haben wir alle in der Schule gelernt und dann kannst du dir ausrechnen, wie lange du wahrscheinlich brauchen wirst. Dass wir gesagt haben, wir geben nicht einen Regler, wo du einfach verschiebst zwischen 15 bis 30 km/h, so wie schnell fahre ich im Durchschnitt, sondern als wir eben gesagt haben, wir wählen diese Lösung mit Fitnessleveln, ist, dass wir eben genau den Leuten, die vielleicht nicht wissen, wie schnell sie im Schnitt unterwegs sind, auch die Möglichkeit geben wollen, sich vorzubereiten und zu planen. Vielleicht braucht es da irgendwann noch feinere Abstufungen, aber die Grundidee ist eben einfach die zu sagen, so kann jeder, ganz egal, und der weiß, wie schnell er unterwegs ist, der hat einfach einen Dreisatz und dann weiß er auch, wie lange er braucht. Der es nicht weiß, der kann diese Fitnesslevel nutzen. Und es ist aber eben auch so, dass selbst wenn ich weiß, auf dem Gravel boah, da bin ich im Schnitt vielleicht bei um die 23 km/h unterwegs. Das trifft dabei auch nicht immer zu, weil es total unterschiedlich ist, je nachdem, ob ich jetzt doch mehr Single Trails drin habe, mehr Höhenmeter, genau, einfach je nach Untergrund etc. Und da hat man darüber, dass man diesen Algorithmus das berechnen lässt, natürlich auch nochmal eine andere Möglichkeit, darauf einzugehen.
Okay, also für die, die das jetzt noch nie gehört haben, habe ich das zumindest jetzt hier mal aufgemacht auch und werde das auch ein bisschen erklären. Gibt ja diesen Fitnesslevel, den gibt es einmal als untrainiert. Ich habe jetzt hier mal so eine 134 Kilometer Tour, Rennradtour mit 1200 Höhenmetern. Wenn ich die untrainiert fahre, brauche ich fast 9 Stunden. Ist jetzt halt Rennrad, ist nicht Gravel, ne?
Ja.
Wenn ich durchschnittlich trainiert bin, dann brauche ich halt nur noch 7 Stunden 41. Wenn ich gut in Form bin, 6 Stunden 24. Wenn ich sehr sportlich bin, 5 Stunden 8. Und das kommt auch meistens für mich bei Rennrad relativ gut hin, muss ich sagen. Wenn ich jetzt sage, ich mache viel Pausen, dann bin ich irgendwo zwischen gut in Form und sehr sportlich unterwegs. Und Profi habe ich keine Chance, in 3 Stunden 51 134 Kilometer zu fahren. Zumindest nicht mit dem Profil. Vielleicht in einer großen Gruppe, dann könnte man, wenn man sagt, man fährt irgendwie die Cyclassics mit einem 40er Schnitt in so einem Bulk, wäre das vielleicht auch eine Option. Funktionieren die Sachen bei dir beim Rennrad eigentlich auch ganz gut, die Zeitkalkulation?
Ja, wie gesagt, ne? Und ich glaube, während wir den Podcast machen, komme ich natürlich auch dahinter, dass Gravel eben auch wirklich so gar nicht… Also muss man jetzt ja auch, es ist ja auch ein Lernprozess für mich während des Podcasts, dass ich darüber nachdenke, ja, Rennrad klappt ganz gut, Gravel geht meistens schief und deswegen, weil es meistens schief geht, habe ich diese Frage hier reingeschrieben und wahrscheinlich muss ich mich korrigieren und sagen, ja, es ist eben auch unmöglich, den Deister Orbit mit einem 23er Schnitt zu fahren, dann wirst du Weltmeisterin, also wenn du das hinkriegst, aber… Auf dem normalen Feldweg und so ist das realistisch. Das
schon, genau, wenn ich ewig durch Sand fahre und ich habe da vorher nicht mit gerechnet und ich komme einfach nicht voran, weil am besten noch eine Schippe mitgenommen hätte, dann ja.
Aber das ist ja ähnlich wie mit Gravel insgesamt, da arbeiten die Entwickler ja dran, das noch zu verfeinern wahrscheinlich. Ne? Irgendwann wird man ja an den Drehrädchen so geschraubt haben, das ist ja Mathematik. Okay. Zu sagen, okay, wenn wir wissen, Untergrund ist Sand, dann nehmen wir für den Teilabschnitt so und so viel kmh runter und da nehmen wir wieder 3 kmh drauf. Bei Gravel habe ich oft das Ding, wenn es jetzt nicht gerade der Deister ist, dass ich meistens Glück habe, dass es schneller geht als gedacht, wenn es eine normale, schöne, glatte Gravelstrecke ist. Das Schöne am Graveln aber ist ja auch, warum machen wir das alle? Weil wir eben es vorher nicht wissen.
Genau.
Also das ist ja das, wie wir letztens durch so eine Baustelle gestapfelt sind. Wo dann einer geschimpft hat, als ich das Foto gezeigt habe, ne, und irgendwie kommentiert hat, wie kann man denn da durchmarschieren? Ne? Ist ja kein gutes Vorbild.
Ach ja.
Ne? Aber wir sind natürlich, wenn du hast einen Fluss, die Brücke ist weg oder was auch immer, und wir haben nur diesen Weg, es kommt ein Gewitter von hinten. Natürlich versuchst du irgendwie über den Zaun zu klettern und da rüber zu kommen. Und das ist ja Gravel, wo du sagst, das macht ja auch
Bock.
Man
will ein Stück weit Abenteuer.
Ja.
Bin gestern Abend auch
das bisschen Abenteuer muss man es auch lassen. Ja.
Muss man schimpfen, weil wir ja öffentlich sind. Muss man schimpfen, weil wir ja kein Vorbild sind. Dass wir die Baustelle gegangen sind.
Haben wir natürlich nicht gemacht.
Nein, sowas wollen wir nie machen.
Aber die Frage,
das Foto war gefaked.
Ja. Aber das möchte ich hier, und ich weiß die Antwort schon, möchte aber auch diese Frage trotzdem mal stellen, weil das sich auch vielleicht viele Leute nicht vorstellen können. Jetzt nehmen wir diese Baustelle, die da endet, weil es gibt diese Brücke über den Fluss nicht mehr. Die Firma Google würde in der Autonavigation mich da nicht langschicken. Mhm. Die Firma Google würde also erkennen, da ist eine Baustelle, du musst einen 15 Kilometer Umweg fahren und dem Autofahrer ist es sowieso egal mit dem Umweg. Der macht das, was die Firma Google da sagt. Zumindest weiß ich, dass das in Komoot unmöglich ist, diese Baustelle zu vermerken. Aber wäre das ein Killer-Feature? Dass ich einen Tag, bevor ich meine geplante Route fahre, mal sagen kann, die habe ich jetzt vielleicht am 1. Januar geplant und am 30. Januar will ich sie aber fahren. Ich gucke nochmal am 29. Januar, wie sieht die Baustellensituation aus? Ich weiß, es ist Wunschkonzert. Aber zumindest kann man es ja mal sagen.
Es ist Wunschkonzert, aber ist ja auch total in Ordnung. Es ist, ja, also wie funktioniert das auf Google Maps? Du hast unendlich viele, Millionen Handys, die sich irgendwie bewegen, die du irgendwie trackst und du siehst ja direkt in Lifetime, wo geht's langsamer und da ist Verkehr so. Bei uns wir hatten das ganze Thema um Streetmaps ja. Das ist zwar unglaublich dynamisch und es wird tatsächlich wöchentlich geupdatet. Also es wird wöchentlich das Kartenmaterial aus OpenStreetMap geupdatet. Aber für so kurzfristige Baustellen funktioniert es auf dieser Grundlage natürlich einfach, funktioniert das natürlich einfach nicht. Wenn wir fleißige Nutzer haben, die solche nicht mehr bestehenden Brücken ganz schnell ein- und austragen, dann hat man natürlich Glück, dass man das Recht hat.
Ja, aber die ist ja wieder da, wenn man eine Woche später
genau,
ist.
Also genau, und das wäre natürlich dann...
Die Problematik wäre ja total, also habe ich auch den Nico gesagt, was mache ich denn jetzt, hatte zufälligerweise das auch gesagt mit der Brücke, jetzt bin ich ganz artig, trage dann nach unserer Tragetour sofort zu Hause ein, die Brücke gibt es gar nicht mehr, weil jetzt gerade gebaut wird und dann gibt es die Brücke nach 3 Monaten wieder. Oder nach Berliner Baumentalität nach 3 Jahren, aber ich vergesse ja, die Brücke da wieder einzutragen.
Na, aber da gibt es ja genug andere OpenStreetMaps-Nutzer, die hoffentlich daran, irgendwer hoffentlich daran denkt, die wieder einzutragen.
Ich fand's cool darüber. Das war ja so eine Behelfsbrücke, über die wir rübertragen
also,
konnten.
Ich wollte nur sagen, na klar, also die aktuelle Baustellensituation, da kann Komoot gar nicht helfen. Da gibt es halt gar keine Lösung, gell?
Nee, genau. Und wenn man sich da überlegt, wie Komoot funktioniert, das ist auch relativ schnell logisch. Dafür ist das, also ist auch nicht unser Anspruch, sondern es geht eigentlich eher generell um die Routenplanung. Und klar, dass du da mal eine Baustelle irgendwo hast, das ist, denke ich, dann jedem bewusst. Aber ich glaube, meistens findet man einen Weg drumherum. Wenigstens sind bisher verloren gegangen.
Ganz oft stehen da auch ganz offizielle Umleitungsschilder.
Ja, auch das.
Auf echten Straßen.
Auf echten Straßen. Da bekommen wir natürlich anders. Und so.
Wollte ich gerade sagen, da wo wir, ja gut, da stand auch
noch. Naja, aber du weißt doch nicht, wenn irgendeine Treibjagd durch so einen Wald geht, ist der ganze Wald dicht. Kann auch passieren. Also dann musst du auch sehen, wo du langfährst.
Da hast du keine Chance, das vorzeitig einzutragen. Da muss man sich natürlich, und das würde ich jedem Nutzer empfehlen, weil wir haben ja gerne schlaue Nutzer. Ich bin nächste Woche auch wieder auf einem abenteuerlichen Event unterwegs in der Schweiz. Auf dem Dead Dance and Cake. Das ist ein Event, da kriegt man 5 Checkpoints und muss seine Route selber planen. Und das geht aber quer da durch die Berge und mit einigen schönen Pässen, je nachdem, wie man seine Route plant, auch schönen Gravel-Pässen. Und auch da kann man natürlich nur jedem Teilnehmer oder Nutzer empfehlen, sich einfach genau damit vorher zu befassen, weil natürlich sagt dir Komoot, da ist eine Route, aber du bist immer noch derjenige, der den Sport ausübt und da langläuft und dich vorher damit zu beschäftigen, zu welchen Jahreszeiten ist denn da oben noch Schnee? So, mag ich da hochgehen? So, was traue ich mir zu? Da ist ein Singletrail und Komoot sagt, da ist ein Singletrail, da kannst du mit dem Mountainbike langfahren, aber kann ich das als Person? Das ist ja immer noch die eigene Verantwortung. Und deswegen finde ich das auch gar nicht verkehrt, dem Nutzer nicht alles komplett vorzukauen, weil irgendwo soll der ja schon auch noch das Gefühl haben, er muss sich selber noch ein bisschen damit beschäftigen und hoffentlich das auch nicht verlernen. Also ich mag schlaue Nutzer.
Ja, ein bisschen Karten lesen muss man ja irgendwie dann auch können und überlegen. Und man kann auch ja andere Hilfsmittel zur Verfügung, hat man ja zur Verfügung zu sagen, wenn man jetzt wirklich das wichtigste Event hat oder eine Passstraße, kann man auch mal auf die normale Apple Maps gucken, ja, guckt sich die Passstraße an, ist da irgendwo eine Baustelle, ist da eine Einbahnstraße, was auch immer, ne? Also das sind ja auch Möglichkeiten.
Genau, man kriegt unglaublich viele Informationen in Komoot vorher, aber da doch nochmal links und rechts zu gucken, das ist nie verkehrt.
Gut, was mich noch interessiert, ist, weil für mich selber der Durchbruch war, ich glaube, wir haben das vorhin ja schon kurz angerissen, als du dich vorgestellt hast, als auf einmal die Komoot-Strecken oder überhaupt eine Routenplanung auf dem Fahrradcomputer möglich war. Das ging bei mir los tatsächlich mit Garmin-GPX-Files, diese Komoot-GPX-Files. Davor waren es die Garmin-eigenen Files, die wir da drauf geladen haben. Und dann kam irgendwann der Wahoo Element Bolt, der alles super einfach gemacht hat. Garmin hat jetzt, glaube ich, im letzten Jahr inzwischen nachgeliefert, dass auch die letzten 50 Strecken automatisch gepusht werden aufs Gerät. Davor musste man mit Connect IQ. Dann hat ihr, glaube ich, das gelöst als Komoot. Die Connect IQ habt ihr, glaube ich, entwickelt, ne? Oder hat die Garmin entwickelt?
Das ist eine Garmin-App.
Ach so, okay.
Aber die hat eine Anwendung eben an.
Ja. Nee, ich meine die Connect IQ-App selber, dachte ich, hättet ihr vielleicht sogar selber entwickelt.
Genau, also es gibt bei Garmin, ist es so, weil das unsere größte Partnerschaft eigentlich ist, dass auch einiges an Entwicklung auf unserer Seite geschieht in Kooperation, ja.
Ja, das wäre jetzt meine Frage, ne? Wie stellt man sich das vor, dass ihr als Dienst, ja, bei Wahoo integriert werdet, bei Garmin integriert, das sind jetzt die beiden Großen. Was muss ich vielleicht als kleine Firma machen? Wir haben jetzt zum Beispiel die Chorus-Uhren, da würde ich mich halt auch freuen. Das ist ja eine Trailrunning-Uhr, oder auch zum Wandern nutze ich die, wo ich sagen würde, ja, wie kriege ich denn mal schnell Momentan muss ich das halt mir selber eine GPX-Datei per E-Mail schicken, dann kriege ich die auch auf die Chorus drauf. Aber wäre natürlich schön, was muss denn so eine kleine Firma wie Chorus vielleicht machen, um bei euch angebunden zu werden? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also insgesamt ist es ja so, dass das Interesse einfach unglaublich groß ist von beiden Seiten. Wenn wir wissen, gerade im Radbereich, die meisten Radfahrer, die fahren mit einem Garmin oder einem Wahoo oder einem anderen Gerät vorne an ihrem Fahrrad los, so, dann ist von uns natürlich das Interesse, dort integriert und angebunden zu sein, weil wir wissen, dass die Leute dann einfach mit Komoot planen können, das einfach auf ihr Gerät bekommen und einfach die schönste User-Journey haben sozusagen. Andersrum von der Seite des Anbieters, auch der hat natürlich Interesse dran. Auch der möchte natürlich, dass seine Nutzer so leicht wie möglich Routen planen können und die dann auf diesem Gerät nutzen. So, und wenn er selber diese Lösung des Routenplans nicht anbieten kann, was kann er Besseres tun, als eine Integration mit Komoot herzustellen? Für die größeren Anbieter sind das zum Teil sehr, sehr umfangreiche Partnerschaften. Letztendlich kann aber eigentlich so gut wie jeder Hardware-Anbieter auf Komoot zugreifen. Da gibt es was, das heißt API, das ist eine Schnittstelle. Das ist einfach sozusagen Code, der bereitgestellt wird. Da kann man sich einfach für anmelden, muss dann ein Application-Form ausfüllen, auch noch unterschreiben, dass man die Daten sozusagen, diese Touren, die man darüber dann bekommt oder den Zugang, den man bekommt, um das zu synchronisieren, nicht missbraucht. Da wird natürlich ein Abkommen eingegangen, weil wir natürlich sicher sein wollen, dass das nicht missbraucht wird. Und dann kann eigentlich so ziemlich jeder Hardware-Anbieter sich dafür anmelden, auf diese API zuzugreifen und damit eben Komoot eigentlich verfügbar machen. Seine eigene Lösung dann daraus entwickeln. Da kriegt er einfach diesen Code über GitHub. Das ist so eine Plattform, wo man Code etc. bereitbestellt. Und kann das für sich nutzbar machen.
Ja, interessant glaube ich auch, dass das ja ein Geben und Nehmen ist, dass ich glaube, dass sich Fahrradcomputer oder hochwertige Fahrradcomputer jetzt über den kleinen Sigma-Tacho hinaus, der einfach die Kilometer gezählt hat, sich auch lohnt zu sagen, ja, ich gebe mal 200, 250 Euro plus bis 600, 700 Euro aus für einen Fahrradcomputer, der einfach dieses Routing macht. Und für Komoot selber war es natürlich auch ein Quantensprung, weil durch dieses Routing natürlich die Plattform viel mehr benutzt wird und es sich auch lohnt zu sagen, ja, ich gebe mal 30, zumindest die 30 Euro fürs Kartenmaterial aus. Und wir beide haben ja die gleiche Geschichte, wo wir gesagt haben, ja, seitdem Wahoo das integriert hat, hat es ja auf einmal angefangen, war es ja noch mehr convenient oder super einfach. Und wir konnten Dinge machen, die wir vorher nicht machen. Und das ist ja schon, finde ich ja irgendwie cool, dass das dann zwischen den Branchen und Geben und Nehmen ist.
Ja, das ist die Frage, ob man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet.
Ja.
Der Hardwarehersteller, der Softwarehersteller.
Doch schon. Also gerade mit den Großen ist das einfach eine Partnerschaft. Garmin, Wahoo. Das sind wirklich Partnerschaften mit den anderen, also kleineren Anbietern. Ist es eben bereitstellen. Also da ist es häufiger so, wir schaffen einfach den Zugang. Da wird gar nicht dann von unserer Seite das Ganze umgesetzt, sondern wir schaffen einfach den Zugang zu dieser Applikation, zu dieser Schnittstelle. Halt die können die nutzen und das integrieren da.
Aber trotzdem spannend, weil das sind jetzt US-Unternehmen, die interessieren sich ja meistens hauptsächlich für ihren eigenen Markt. Und dann kommt das kleine Europa und dann noch das kleine Deutschland und kommt so eine Bude Komoot aus Deutschland, die da drüben keiner kennt und sagt, wir wollen gerne auf eure Geräte drauf. Oder das ist ja schon spannend, dass das funktioniert, dass die überhaupt die Tür aufgemacht haben und geantwortet haben. Ist also
für die ist das Interesse eigentlich mindestens genauso groß, da gute Lösungen zu
haben. Ja, also finde ich interessant, dass das klappt. Also Wahoo ist ja schon so ein bisschen, wo ich sage, die waren ja selber klein zu der Zeit. Bevor es den Wahoo Bolt damals gab, waren die ja noch so ein wirkliches Nischenprodukt im Fahrradbereich. Da würde ich sagen, na klar, die gucken, machen alles, was sie können. Aber Garmin ist ja auch so ein relativ dickes Schiff, die natürlich auch mit vielen anderen Produkten, außer jetzt, also wo Fahrrad sicherlich auch nicht das Geldverdienen-Ding, sondern die sitzen dann ja auf Autos und auf Nautik und was nicht alles noch. Wo ich es dann schon cool finde, dass die dann überhaupt ein offenes Ohr haben.
Aber du hast ja selber festgestellt für dich, du hast vorher versucht, mit Garmin Routen zu planen und dann hast du irgendwann gemerkt, Komoot funktioniert besser. Und das haben die natürlich auch gemerkt, dass sie ihren Nutzern damit einen Gefallen tun und einfach Value hinzufügen.
Bei diesen technischen Geräten, was mich noch wirklich interessiert, ist ja, sind wir jetzt die Nerds, die mit Fahrradcomputer rumfahren und der Großteil eurer Nutzer fährt dann doch mit dem Handy vorne drauf? Ist das so oder?
Es ist sehr unterschiedlich. Ich denke einfach nach Nutzergruppen sozusagen. Naja, beim Wandern hast du dann eher mal wirklich das Handy in der Hand, vielleicht auch im Rucksack und nimmst die Sprachnavigation. Am Fahrrad das dann hören ist immer schwieriger. Hast den Wind, da ist die Sprachnavigation weniger gefragt. Dann unterteilt sich das natürlich auch, klar, in den Leisure Cyclist oder der ganz gemütliche Tourenfahrer, der seine Runde an der Lahn oder am Main dreht. Dem geht es vielleicht weniger natürlich darum, jetzt um eine Herzfrequenz oder um Watt oder wirklich um eine Geschwindigkeit. Der möchte einfach nur wissen, wo er langfährt. Für den ist das auch. Also der nutzt natürlich einfach das Handy vorne dran. Der hat gar keinen zusätzlichen Fahrradcomputer. Wäre natürlich einfach der sportliche Radfahrer in allen Arten, vielleicht einfach zusätzliche Infos benötigt, vielleicht gerne auch wissen möchte, was sagt die Herzfrequenz, in welcher Zone bin ich gerade unterwegs. Da haben natürlich deutlich mehr einen Computer. Das unterscheidet sich einfach zwischen diesen Nutzergruppen sehr stark, obwohl ich tatsächlich auch einige Gravel-Fahrer kenne, die irgendwie von Computer sogar wieder aufs Handy umgestiegen sind, einfach weil sie gesagt haben, was brauche ich denn noch ein Gerät? Eigentlich sagt mir das Ding noch alles, was ich brauche.
Ja, haben wir auch in den Kommentaren oft gehört.
Ja, ich habe da mal extra so ein Video gemacht. Also die berühmten Fahrradtachos gegen die großen Handyhersteller, also Samsung und iPhone, mal so gegenübergestellt. Und das ist auch interessant, wenn man sich die Kommentare dadurch liest, wie viel Verfechter es von der einen und von der anderen Seite gibt. Also ich hätte schon fast gesagt, es ist 50-50.
Es splittet sich auf jeden Fall, ja. Und es ist ja auch so, dass das Thema auch Akku, also sobald man Komoot-Karten hat, kann man die offline speichern, man kann im Flugmodus navigieren, dann ist das Ganze ja auch gar nicht so batterieintensiv. Und
ja, ihr habt auch die Möglichkeit, den Bildschirm schwarz zu stellen, der poppt dann nur auf, wenn man abbiegen muss und solche Sachen, glaube ich, ne? Und die E-Bikes, das habe ich jetzt nur beim Durchscrollen auf der Webseite gesehen, dass manche E-Bikes direkt Komoot integriert haben.
Genau, zum Beispiel Bosch, da ist die App einfach schon sozusagen
auf deren Tacho dann, auf
das
dieser,
ist ja auch ganz cool.
Auf dieser Head-Unit dann.
Ja, das ist ja auch ganz cool, habe ich auch noch nicht gewusst. Genau. Ja, das war
nicht unsere Domäne.
War meine persönliche jetzt auch nicht.
Ja, aber trotzdem auch interessant, dass man da natürlich den Freizeitradler auch mit abholen kann.
Ja, war jetzt nur mal interessant für mich, weil das für mich so ein persönlicher Durchbruch war und natürlich für mich ganz klar ist, ich muss das auf dem Fahrradcomputer nutzen. Witzigerweise nutze ich seit 1, 2, 3 Jahren gar keine Abbiegehinweise mehr. Also ich habe einfach nur noch den Strich und bin froh, wenn das Ding die Klappe hält da vorne. Du ja auch, glaube ich, ne?
Ja. Ne? Und, keine Geräusche, also je ruhiger der Tacho da vorne ist, desto schöner ist es.
Meiner ist auch aus. Es reicht ja auch, wenn man im Wald mal ist und der GPS-Empfang ist nicht gut genug und dann kommt man irgendwie ein Stück von der Strecke an und dann beep, beep, beep und denkst dir, ja, ich bin ja auf der Strecke. Nee, ist bei mir auch.
Ja, oder du fährst auf einer schönen Rennradstrecke und da gehen immer Feldwege von ab und er sagt dir links abbiegen und rechts abbiegen, dabei bleibst du ja auf der Hauptstraße und so, habe ich gesagt. Manchmal, man muss dann schon konzentriert sein, ab und zu drauf gucken, aber manchmal verpasst man dann auch eine Ausfahrt, aber das ist mir wert,
dann ja, Ruhe aber zu haben. Ich glaube, dass es gibt schlimmere Dinge auf dieser Welt, als mal kurz 200 Meter zurückzufahren.
Oder auch eben weiterzufahren und zu gucken, wo komme ich wieder drauf.
Ja, das auch. Ja, das
sowieso.
Ja. Also ich biege auch, ich arbeite bei Komoot und biege oft genug falsch ab. Bin fürs Routenplan zu haben und investiere da sehr viel Zeit. Aber wenn ich fahre, dann gucke ich total gerne mal links und rechts und dann vergesse ich, auf dieses Ding vor mir zu gucken. Mhm. Und meistens fahre ich dann einfach ein Stück weiter und gucke, wo ich wieder auf die Route drauf komme.
Und hast was Neues entdeckt.
Mhm. Eben.
Ja. Ja, neue Kilometer kann man ja auch sammeln mittlerweile.
Auch das.
Über Wanderer.
Ja, das finde ich eine ganz tolle Funktion. Ja. Jetzt bin ich das zweite Mal in Orbit gefahren, habe ich 200 Meter neu.
Toll.
Naja, gehen wir nochmal kurz zum, ja, was kostet Komoot, damit das…
Was kostet die Welt.
Was kostet die Welt, genau. Ja, stimmt, was kostet die Welt? Die Welt kostet 30 € am Ende, Euro. Ne? Dann kriegt man sozusagen einmal das Weltpaket und ja, damit kann man ja Komoot schon sehr, sehr umfangreich nutzen. Das ist auch der Weg, wie ich es jetzt nutze. Ich habe mir aber überlegt, das mit den Collections ist gar nicht so doof, wenn man jetzt da wirklich mal tiefer einsteigt. Ja, ihr habt jetzt jahrelang mit diesem 30-Euro-Modell gearbeitet, ohne dieses Abo-Modell dazu. Und was ich sah, ich kann mir vorstellen, gab es eigentlich einen Aufschrei, wo dann gesagt wurde, es gibt jetzt noch ein Premium-Modell dazu?
es wurde zum Teil anfänglich missverstanden, weil man das ja von anderen Anbietern auch kennt, die sozusagen ihr bestehendes Modell in ein Premium-Modell umgewandelt haben.
Ja, okay.
Und plötzlich musste man für Leistungen zahlen, für die man vorher nicht gezahlt hat. So, und da war kurz die Angst da, dass das so sein würde. Ist aber ja nicht so. Wir haben weiterhin, also Komoot funktioniert so, dass die App erstmal kostenlos ist. Ich kann die runterladen, ich kann mir ein Profil erstellen, ich kann Routen planen, ich kann online eben auch navigieren. Und dann kann ich sogar, habe ich sogar die Möglichkeit, mir die allererste Region kostenfrei herunterzuladen, um das Ganze auch auszuprobieren. Und generell ist es eben so, dass wir dieses Kartenprodukt haben, wo man einfach sich Regionen oder Karten auf Komoot runterladen kann. Das sind entweder eben einzelne Regionen, Regionenpakete für die Leute, die einfach vielleicht viel in einer Region und ein bisschen darüber hinaus unterwegs sind, und dann als nächstes eben das Weltpaket. Also wenn man wirklich die Karten haben möchte, dann hat man diese drei Optionen, und damit ist es dann auch einmalig getan. Also es ist eine einmalige Zahlung. Ich zahle einmal 30 Euro und damit habe ich für immer die Möglichkeit, die Karten auf Komoot offline zu nutzen, GPX-Files runterzuladen, die direkt mit meinen Hardware-Geräten zu synchronisieren, die Sprachnavigation zu nutzen etc. Das geht mir auch nicht verloren. Mhm. Premium ist dann einfach ein zusätzliches Angebot, was einfach auch viel durch Wünsche von unseren Nutzern entstanden ist, die sich einfach zusätzliche Feature genutzt haben, wir zugehört haben und genau, daraus dann Premium gemacht haben.
Okay, und dieses die Premium-Funktion, habe ich die eigentlich hier auf dem Computer? Das ist ja relativ viel, was es alles so an Zusatzoptionen gibt, wobei man auch, oder muss ich zusehen, einige Sachen, wo ich sage, das ist jetzt für mich gar nicht interessant oder gar nicht so wichtig. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange das mit diesem Wetter hier schon drin ist. War das schon von Anfang an drin?
Das war von Anfang an drin. Was jetzt ganz neu ist, ist das Live-Tracking. Das ist ganz neu, dass man eben jetzt auch direkt in der App live tracken kann, Link generieren kann, den seinen Freunden.
Wenn man das Routing mit dem Handy nutzt.
Wenn man das Routing mit dem Handy genutzt, genau, wenn man die Komoot-App nutzt.
Ja, ja, okay.
Dann kann man jetzt auch das machen. Wetter ist auch schon immer da. Also generell sind die Funktionen einmal die Kollektionen, die dazukommen, eigene Kollektionen zu erstellen. Kollektionen sind, hatten wir vorhin schon, einfach Bündelungen von Touren. Ich kann dann meine geplanten oder gemachten Touren in Kollektionen abspeichern.
Bisschen mehr sortieren.
Einfach sortieren sozusagen, genau. Dann habe ich sportspezifische Karten. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel vermissen, wenn ich sie nie hatte. Ich nutze sie mittlerweile unglaublich gerne. Ich habe einfach mit Premium die Möglichkeit, die verschiedenen Layer noch auszuwählen. Eine Hiking Map, eine Cycling Map. In der Cycling Map kriege ich zum Beispiel dann auch Mountainbike-Trails angezeigt in Mountainbike-Karte und die auch nochmal verschiedenfarbig, also die blauen für S1-Trails, die roten für S2-Trails. Das hilft mir natürlich beim Planen auch, selbst auf dem Gravelrad. So. Ich kriege dann Fernradwege angezeigt in lila, kann mich an denen orientieren. Okay. Das heißt einfach, das Kartenmaterial ist nochmal aufgewertet.
Und beim Hiking ist denn sowas wie Radwege und alles weg und man sieht nur die Wanderwege?
Du siehst Fernwanderwege zum Beispiel. Genau, das ist einfach nochmal detailliertere Kartenansichten. Mhm. Die sind sehr nützlich. Das Wetter, Wetter ist super, nutze ich total gerne. Du hast
ja, da wollte ich jetzt am ehesten drauf fahren, weil das wäre jetzt, für mich, nachdem wir da im Gewitter im ersten Orbitversuch gelandet sind, wäre es jetzt für mich die am ehesten interessante Funktionen, da ist jetzt die Frage, wie muss ich mir das vorstellen? Sehe ich dann auch auf der Strecke, von wo der Wind kommt und solche Sachen und
ist super
wann
praktisch
und wie Regen kommen könnte?
Ja, du planst deine Tour ganz normal und dann kannst du eingeben, entweder am Desktop oder jederzeit in der App, wann du die fahren möchtest. Willst du einfach raus, sage ich heute 14 Uhr, und dann habe ich die Möglichkeit, da nochmal zwischen verschiedenen Layern auch zu wechseln für Niederschlag, dann sehe ich das Niederschlagsprofil, kann aber dann sozusagen auch durchfahren mit der Maus und sehe dann, um so und so viel Uhr bin ich circa bei Kilometer 70, je nachdem, was für ein Fitnesslevel ich eingestellt habe. Und dann ist zu diesem Zeitpunkt eben die Niederschlagswahrscheinlichkeit so und so groß.
Kann ich theoretisch um die Wolken rumplanen?
Theoretisch kannst du um die Wolken rumplanen.
Naja, beim Rennradfahren macht man das ja im Sommer manchmal. Man sieht, es wird dunkel, lass uns hier lang fahren, vielleicht kommen wir weg oder können drum rumfahren.
Du hast doch eine Windkarte, also brauchst keine zusätzliche App mehr wie Windy oder so, sondern du kannst dann in Komoot, kannst du auf eine Kartenansicht
Na gut, das würde ich jetzt für 5 Euro schon klicken.
Ja, Und dann hast du schon in deiner App direkt, hast du so Windpfeile, so weiße, und siehst, wie rum steht der Wind zu der Zeit. Und,
ja, aber der Ingo ist noch nicht dahinter gekommen, dass du das auf deinem Wahoo ja nicht siehst.
Nö, aber das brauchst du, also nee, aber nicht auf dem Wahoo sehen.
Ich kann ja kurz vor der Losfahrt bei Komoot gucken, ja, die und die Strecke fahre ich.
Ach so,
die,
genau. Dass du es morgens, bevor du losfährst.
Ja, ja.
Du kannst ja selbst so in der App jederzeit, überlegen. Du musst ja nicht um Desktop, sondern kannst jederzeit in der App einfach, kannst auch noch anpassen, sagen 14 Uhr ist Abfahrt, und dann hast du die aktuellen Wetterdaten dafür.
Und das ist Live-Wetter. Wo holt ihr die Wetterdaten her, weißt du das?
Das ist eine gute Frage. Ich habe den Namen vergessen. Ich finde es für euch raus, vielleicht könnt ihr es.
Ja, aber ist für Deutschland oder für unsere Region gut geeignet?
Es ist ein Anbieter, der nochmal Wetterdaten von verschiedenen Anbietern bündelt. Also es ist relativ, relativ gut.
Und hast du das jetzt auch schon in der Praxis wirklich so feststellen können, dass es richtig war und gut funktionierte?
Also ich nutze in erster Linie die Windkarten ab und zu, und das funktioniert gut. Meistens auch nur mit dem Ergebnis, dass ich immerhin vorher weiß, worauf ich mich einlasse.
Ja, ja,
selbst
okay.
Mit dem Ergebnis, dass ich sage, nein, ich fahre doch nicht.
Ja, ja, aber jetzt im Orbit wäre jetzt ja die Idee gewesen, wir sitzen unter diesem komischen Anhänger da, von diesem LKW-Anhänger, um trocken zu bleiben.
Aber dann würdest du ja das Handy holen und nochmal.
Dann hätte ich das Handy rausgeholt und hätte da dann tatsächlich gesehen, okay, das wird heute nichts mehr. Der Rest der Strecke wird ja wahrscheinlich alles im Regen stattfinden.
Ja.
Was wir da zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht wussten.
Genau, das kannst du machen.
Okay, das ist ja wirklich eine interessante Funktion.
Das ist ein interessantes Feature.
Kann man das denn, wenn man das monatlich, eine jährliche Abrechnung, okay.
Genau, also man
hat nicht die Chance zu sagen, ich buche das mal für den Sommer und im Winter nutze ich es nicht. Das heißt, okay.
Nein, das funktioniert einfach noch nicht.
Wegen der Versicherung wahrscheinlich auch,
genau,
ne? Ihr habt ja eine Versicherung
genau,
auch noch.
Genau, und das funktioniert daher einfach nur jährlich, weil eben auch, und das ist ganz spannend, auch eine Radversicherung drin ist von Axel. Wenn man sowas noch nicht hat, dann lohnt sich Premium eigentlich schon alleine dafür. Ist eine Rad- und Reiseversicherung sozusagen, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin und ich habe einen Platten, wenn ich mindestens, ich glaube, 100 Kilometer von meinem Heimatort weg bin, sozusagen auf Radreise, dann habe ich wie so einen Pannenschutz sozusagen, kann ähnlich wie mit dem Auto, ich bleib liegen, AXA anrufen, die schicken mir jemanden, der mir mit meiner Panne hilft, organisieren mir das Taxi zur Werkstatt etc. Also wirklich wie so eine Radreiseversicherung, die da auch mit drin ist.
Also mein Feature sind ja die Collections. Also
ja, aber du, weil du natürlich auch viel planst. Ich habe das ja noch gar nicht, dass ich so ein öffentliches Profil habe. Ne? Ja, ja.
Meins auch, und Collections sind wirklich, die sind super. Nicht nur
das ist, glaube ich, auch
zum Planen und Organisieren, sondern auch wirklich einfach, um Routen zu bündeln und bereitzustellen. Gerade für euch, jetzt, ihr habt so viele Menschen, die sich dafür interessieren, was ihr tut und wo ihr unterwegs seid. Und die würden sich wahrscheinlich unglaublich freuen, wenn ihr ein paar schöne Collections zusammenstellt.
Ja, das wächst ja jetzt langsam.
Ja.
Naja, das ist so auf jeden Fall, ich finde das mit dem Wetter am coolsten momentan noch. Weil das ist ja wirklich, wenn du sowieso schon in Komoot drin bist und so, das finde ich gar nicht doof. Aber es ist wahrscheinlich, ja, du sagst, Collections ist wahrscheinlich für alle User so das Wichtigste, ne? Die überhaupt.
Ich glaube, am meisten zu vereinheitlichen. Also egal, ob du jetzt Wanderer bist oder Radfahrer oder Co., ist das wahrscheinlich das Feature, was für alle interessant ist.
Weil es für alle Kundengruppen interessant ist, ne? Ja.
Was zu dem Bezahlmodell für mich ziemlich wichtig ist, und wenn man das zum Beispiel jetzt mal vergleicht, nehmen wir mal Adobe Photoshop. Das war genau, du hast es früher einmal gekauft, kannst es 3 Jahre lang nutzen, das ist vorbei, du zahlst jetzt jeden Monat deine 30, 40 Euro. Und zumindest spreche ich immer auch ein Lob aus, wenn das bei euch eine Option ist mit dem Premium, aber du trotzdem diese Einmalzahlung von 30 Euro forever, wenn ihr das beibehaltet, ich hoffe, das bleibt so. Das ist sehr, sehr löblich, weil das muss man ja auch, und das möchte ich auch wirklich in diesem Podcast freiwillig hier sagen, das ist auch wirklich fair. Also 30 Euro für einmalige Zahlung, dann hast du eben nicht die Collections, dann hast du das Wetter nicht, und willst du es haben, zahlst du es mehr, und willst du es nicht haben, kannst du es dir ja auch schenken.
Ja, ich glaube, da haben wir frühzeitig einfach gut drüber nachgedacht, wie unser Businessmodell aufgebaut ist, um nicht alleine davon abhängig zu sein. Genau, von daher haben wir die Möglichkeit, einfach auch dieses Kartenmaterial oder dieses Angebot so günstig zu halten und wirklich ein faires Angebot für den Nutzer anzubieten.
Also die 30 Euro sind echt.
Ja, und die 60 Euro im Jahr ist so vom Preis auch, was, finde ich, wenn man es wirklich Power-User ist, von Komoot auch ausgeben wird und kann. Das ist ja auch bei dem, ich bin jetzt auch bei Strava, weil ich viele Trainingsfunktionen nutze. Wenn ich die wirklich nutze, macht es da auch Sinn, die 5 Euro im Monat zu bezahlen. Oder auch komplett andere Dienste, die man so im Leben vielleicht irgendwo abonniert hat. Die Handy, das Handy oder was auch immer. Ich glaube, wenn man es als Power-User nutzt, ist es auch relativ fair bepreist und es ist auch, ja, die Frage ist, wie wird es denn angenommen? Habt ihr da viele User? Und die nächste Frage ist natürlich, oder was ich nochmal anmerken muss, generell Software, wo ich monatlich für bezahle oder wenn es auch ein Streaming-Dienstleister ist, wo ich Filme gucke, Netflix oder irgendwas, die machen, geben natürlich auch Vollgas, dass sie mich vielleicht in Netflix zum Beispiel in Sachen Produktion, egal ob es die Kinder nur gucken oder so viel gucke ich da gar nicht, aber es kommt immer irgendwas, was interessant ist. Und das ist ja was, wenn ich jetzt 5 € im Monat ausgebe und ich merke, dass ein Softwaredienstleister da hinten am Entwickeln ist und immer wieder neue Produkte und immer wieder neue Features bringt, dann macht es ja auch Sinn. Ja. Und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, kann ich ja immer noch sagen, na gut, dann war das jetzt das letzte Jahr, wo ich Mitglied war. Es bleibt ja mir jedem selbst dann überlassen.
Ja, also wir sind sehr zufrieden damit, wie Premium angenommen wurde. Jetzt gemessen an der Gesamtnutzerzahl ist natürlich ein kleinerer Teil, für den Premium interessant und relevant ist, wie du schon gesagt hast, sind sozusagen die Power-Nutzer. Mhm. So. Für die ist Premium relevant und da wurde es tatsächlich auch sehr gut angenommen. Und genau, wie du schon gesagt hast, das ist für die natürlich auch relevant zu wissen, es entwickelt sich weiter und gerade jetzt dieses Thema Live-Tracking, das wurde jetzt vor, ich glaube, es waren circa 3 Wochen veröffentlicht. Also auch Premium entwickelt sich stetig weiter in seinen Funktionen.
Was habt ihr denn da noch auf der To-Do-Liste, was noch kommt? Darfst du wahrscheinlich gar nicht sagen. Das ist eine
gute Frage. Jetzt ist Live-Tracking gerade abgeschlossen. Ja, das ist eine gute Frage, was jetzt als nächstes kommt. Ich weiß es selber nicht, von daher kann ich auch nicht ausplappern. Selbst wenn ich wüsste, dürfte ich
ein bis zwei sagen. Features pro Jahr, kann man damit rechnen, dass da immer wieder was kommt? Oder Umbauten? Umbauten wahrscheinlich sowieso, ne? Dass die Collections vielleicht nochmal verbessert werden
eben,
oder
genau,
ähnliches.
Genau, auch das. Es wird auch fein getuned sozusagen und weiterentwickelt und verbessert, wie viel Feature da jetzt dazukommen. Irgendwann ist wahrscheinlich das Ganze auch mal ausgereizt sozusagen. Das kann ich euch nicht sagen, aber auch Premium ist einfach an sich ein Angebot, ein Produkt, was
aber dadurch, dass ihr eben nicht geswitcht habt, sondern einfach ein Add-on geboten habt, habt ihr da auch relativ wenig Shitstorm erlebt wahrscheinlich, ne?
Nee, genau. Also nachdem das klar war, dass das nicht ein kein Ersatz ist sozusagen, sondern einfach eine zusätzliche Option. Und ich habe tatsächlich auch schon erlebt, dass mir Leute erzählt haben, ich habe Premium gekauft. Ich habe mich eigentlich vorher gar nicht damit beschäftigt. Mir war es auch total egal. Aber ich nutze Komoot einfach so gerne. Ich wollte irgendwie auch noch was dafür zurückgeben. So.
Und ist das, auch das kein, ist natürlich total schön. Ist ganz auch gar kein blöder Gedanke, wo man sagt, naja, tut den Jungs was Gutes, ne? Also am Ende. Irgendwo müssen, und das wird ja nicht bei 80 Mitarbeitern bleiben, die im Unternehmen bleiben. Also von daher. Nee, interessant. Also ich finde es immer interessant da aus so den Hintergrund, ne? Wie es zu der Entscheidung kam. Man muss sich ja auch entscheiden, irgendwann als Unternehmen zu sagen, naja, wir wollen weiterentwickeln, wir wollen neue Features bieten, sonst wäre vielleicht auch irgendwo Stillstand gewesen, ne? Gut.
Naja, Stillstand kann gar nicht herrschen, weil ja noch viele Märkte erobert werden können.
Auch das, genau, ja.
Oder?
Auf jeden Fall, ja. Also USA hatten wir vorher, ja, ist ein ganz spannendes Thema und das ist auch was, jetzt sind wir in Europa natürlich schon sehr bekannt so und auch in einigen der wichtigen Märkte eben lokalisiert. Ja, und die USA sind auf jeden Fall jetzt so das große.
Ist das nächste, next big thing, USA?
Next big thing. Auf jeden Fall, steht ganz oben auf der Liste und wird auch hart dran gearbeitet. Aber wir haben gemerkt, also dauert länger als gedacht, weil eben diese Hürden wie, naja, auch es geht ja gar nicht darum, ein bisschen Marketing zu machen und irgendwie in der Sprache verfügbar zu sein, sondern es ist auch wirklich eine technische Herausforderung. Das beschäftigt einen. Das ist, manchmal steckt da mehr dahinter, als man erwartet. Aber ja, die USA gehören auf jeden Fall dazu, the next big thing. Ja.
Das heißt, das ist aber auch noch, wahrscheinlich dauert auch noch. Ist jetzt nicht in den nächsten Monaten fertig, oder?
Und das dauert noch einen Moment. Ja, aber.
Okay. Na gut.
Aber ist sicherlich ein größerer Markt, vielleicht sogar als Asien, ne?
Wahrscheinlich schon, obwohl es schwer zu sagen ist. Also Asien ist sicherlich auch ein ganz großer Markt und auch da ist Interesse da. Steht jetzt bei uns nicht ganz oben auf der Roadmap. Ich glaube auch, weil da einfach auch nochmal sehr viel zu tun wäre,
übersetzungstechnisch
um da auch das, auch alleine das, genau, und auch da Fuß zu fassen in so einem Markt, mit dem man jetzt nicht so vertraut ist, steht nicht ganz oben. Sicherlich super spannend.
Gibt es denn OSM in China überhaupt oder ist das da überhaupt erlaubt? Das ist ja auch immer so eine Frage. Karten in China kann ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht so ein einfaches Thema ist.
Ich glaube, Karten ist generell eben ein Thema. Also Komoot ist natürlich, funktioniert immer so gut wie das zugrunde liegende Kartenmaterial.
Ja, ja, ja.
Und das merkt man natürlich auch hier in Europa, dass es Regionen gibt, wo OSM unglaublich gut gepflegt wird und andere, wo es so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet wird.
Also ich war letzte Woche in Nordkorea, hat überhaupt nicht das Routing funktioniert. hat überhaupt nicht geklappt. Also.
Nordkorea vor allem.
Komisch. Ja.
Nein. Ja.
Aber also, da ist doch gar nichts Asphalt. Die haben doch nur gegravelte Straßen, oder?
Ein blöder Kommentar. Aber ist doch ganz klar, dass da nichts an OpenStreetMap eingetragen ist in Nordkorea.
Ja. Wer soll denn das gemacht haben?
Ja. Haben wir denn jetzt irgendwas vergessen, was du noch erzählen kannst, was wir jetzt noch nicht gefragt haben?
Ich glaube, ihr habt mich ganz schön gelöchert mit Fragen. fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Es tut sich viel. Also gerade auch, klar, die USA sind ein großes Ding, aber einfach auch hier im Bereich Community und gerade eben auch dieses Routen teilen und sich inspirieren, das ist für mich einfach auch in meinem Bereich ein ganz großes Thema. Und da freue ich mich natürlich, wenn es da weitergeht. Und da freue ich mich auch, wenn ihr ein paar schöne Collections kreiert. Da werde ich dranbleiben und euch mit auf die Nerven gehen. Und genau, dann könnt ihr hoffentlich alle ganz bald auf dem Enjoy Your Bike Komoot-Profil die schönsten Routen hier entdecken.
Ja, ich glaube, das lassen wir bei unseren beiden privaten Profilen. Wir sind ja da.
Ja, komm.
Genau, auch das.
Können wir auch.
Genau.
Aber man kann auch, also denken wir mal
gibt's
halt, nach, ob man ein Firmenprofil
gibt's macht. Firmenprofile? Also ja, klar,
ja,
diese Alpenvereine oder was auch immer wahrscheinlich. Ne? Hier,
also der große Unterschied ist einfach, dass die eine individuelle URL haben, ein bisschen leichter zu finden sind.
Ach.
Genau, und ansonsten.
Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme.
Das schauen wir uns mal.
Ein schönes Firmenprofil anzulegen.
Ja, finde ich jetzt auch nicht so doof. So die 50 besten Runden von uns.
Ja.
Aber dann auch wirklich gemischt, nicht nur Gravel, sondern auch Rennrad und so.
Total.
Gravel, Rennrad.
Man kann schön großen Karten ausdrucken, dann könnt ihr sogar noch ins Fenster hängen.
Und dann auch mal über.
Weil jetzt hast du uns ja eine Idee gegeben.
Und dann kann ich endlich auch mal was aus meiner Region beitragen, hier aus der Region Hannover.
Da, ja, aber das ist doch ein schönes Projekt, schöne Idee.
Ja, stimmt. Stimmt, machen wir. Müssen alle draußen abstimmen, ob wir das auch machen sollen, aber wir werden wohl keiner Nein sagen.
Vielleicht können die auch Routen einreichen.
Wir.
Die können
euch
mal ein paar schöne Routen schicken und die könnt ihr gleich mit aufnehmen.
Da wird auch noch ein Schuh draus. Ne?
Ich glaube auch.
Dieser ungeschnittene Podcast. Diese Arbeit. Ja.
Nee,
klasse.
Also.
Prima.
Ja, ich fand es sehr cool, dass du hier warst.
Ja, ich auch. Hat mich sehr gefreut.
Und ja, überhaupt hast du dich auch gut gemacht, so als Interviewpartnerin.
Wir haben auch lange geredet.
Ja, ja.
Ja, wir haben uns ganz schön verquatscht.
Wir sind jetzt bei 2,5 Stunden.
Das ist
bei also nicht
Podcast
Rekord.
Öfters so, dass wir uns verquatschen.
Ja. Ja. Vielleicht können die Hörer mal einen Kommentar da lassen, ob sie wirklich es bis hierhin geschafft haben. Da bin ich sehr gespannt.
Wir brauchen immer ein Codewort.
Hast du ein Codewort?
Wortfindungsstörung.
Sehr gut.
Also,
das ist das
Codewort für diesen Podcast heute ist Wortfindungsstörung.
Ja. Beim letzten Podcast haben wir es, glaube ich, vergessen, was dazu zu sagen. Aber,
aber
tatsächlich, und das ist so, dass dann auch ganz viele das in die Kommentare reinschreiben.
Anastek.
Ja.
Also wenn du dann jetzt, also die meisten Leute
dann
schreiben.
Dann ist das kein bös gemeinter Kommentar.
Ja, genau.
Die können sich überhaupt nicht artikulieren.
Ja, ja.
Dann haben sie wirklich bis zum Ende gehört.
Ja. Also ich fand es gut. Ich finde es spannend, dass du auch ein paar Sachen so hinter den Kulissen einfach zu erfahren. Wir sind Fans von Komoot, bekennende Fans von Komoot. Also
ja,
deswegen
da
ist das
haben wir überhaupt keine Probleme mit. Wenn wir irgendwas gut finden, finden wir was gut.
Genau, deswegen finden wir schön, dass
deswegen
wir da
finde ich euch so gut.
Genug der Schmeicheleien gegenseitig.
Genau.
Ja.
Gut, dann
Wortfindungsstörung.
Wortfindungsstörung eintragen in die Kommentare und auf jeden Fall bis bald. Vielen, vielen Dank, Isabel. Noch
und danke
mal.
Euch.
Tschüss.